Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch.
Und es ist schon wieder Freitag, liebe Hörerschaft. Wir sind zurück. Adam ist dabei. Und ich bin natürlich auch dabei. Adam, was eine Woche. Ich bin ganz schön platt. Wie geht's dir?
Ja, ich bin auch ein bisschen geschafft. Das mag wahrscheinlich am Wetter liegen.
Okay.
Aber ich bin guter Dinge.
Es war ja so ein bisschen warm jetzt zwischendrin auch endlich mal wieder. Und die Sonne, oh, die ist einem auf den Leib geschienen, scheint einem überall auf die Arme und in die Augen,
ja, oder? Ein bisschen Vitamin D, ne?
Ja,
dass man dann ein bisschen
das.
So für gute Laune innerlich sorgen kann.
Ja.
Ja, aber ansonsten haben wir wieder ein Grund, uns zu freuen. Wir haben hier wieder einen hochkarätigen Gast.
Natürlich, Adam. Und ich sag's jedes Mal, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen im Titel, aber ich möchte heute jemanden ankündigen, den ihr natürlich aus dem Fernsehen kennt. Er hat in diversen Fernsehserien mitgespielt, natürlich im Kriminalisten aus den Rosenheim-Cops kennt ihr ihn. Ihr kennt ihn auch audiophil natürlich, übers Hören, aus dem Fernsehen, denn er ist die Stimme von keinem Geringeren als Tom Hiddleston. Und für alle, die nicht wissen, wer Tom Hiddleston ist, es ist natürlich Loki. Loki aus dem Marvel-Universum. Ihr kennt ihn auch aus vielen großartigen Dokumentationen aus dem Fernsehen. Ich habe neulich was ganz Tolles gesehen, da ging es um das Universum, um Planeten. Es war ein Sonntag, wie er im Buche steht. Es hat geregnet, ich konnte seine Stimme genießen zu Hause auf der Couch und meinen Kopf etwas füllen mit gutem Wissen. Ihr kennt ihn auch aus Hörbüchern. Er liest ganz viel für den Argon Verlag, für Audible etc. etc. Ladies and Gentlemen, hier ist Peter Lonzek.
Ja, danke schön. Hallo.
Hallo Peter, vielen Dank, dass dein Weg dich zu uns geführt hat, dass du keine Mühen gescheut hast, dich zu uns durchzukämpfen.
Klar.
Toll, dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Wir danken. Peter, dir geht's gut?
Ja, mir geht's gut. Vielen Dank.
Du hast zu essen, zu trinken, zu essen jetzt nicht, zu trinken.
Ja.
Einen guten Tag hinter dir, das klingt gut.
Ja, alles gut. Ich bin gerade wieder parallel am Synchronisieren und Hörbuch lesen. Wir haben gestern wieder ganz lange aufgenommen und dann konnte ich heute Vormittag ein bisschen den Kopf frei durchatmen lassen.
Das ist gut. Was machst du da, wenn du durchatmen möchtest?
Ja, ich bin eigentlich schon dann Naturfreund, dass ich irgendwie mal rausgehe. Ich habe vor der Pandemie bin ich gern schwimmen gegangen. Das ist so etwas, was ich gerne tue. Ich gehe joggen. Und das tut dann schon gut, einfach frische Luft am Kopf zu haben.
Okay, was schwimmst du? Brust oder Kraulen? Oder?
Alles, voll alles. Durch. Ich ziehe voll durch, ja. Ich bin ein großer Wasserfreund.
Okay,
ja.
Also schon, wenn man so mich als Laienschwimmer irgendwie, ich gucke dann schon so auf die Bahn rüber und denke dann so, oh, der ist dann schon ein bisschen agiler dabei. Oder wie ordnet man das so ein oder wie ordnest du dich ein?
Da weiß ich nicht, ob ich überhaupt ein agiler Mensch bin. Ich bin ja ein ganz großer, kräftiger Typ. Aber es tut mir unfassbar gut. Also ich habe eigentlich so die Angewohnheit, zweimal die Woche vor der Arbeit morgens im Schwimmbad meine Bahnen zu ziehen.
Mhm. Cool. Mhm. Ihr könnt es natürlich nicht sehen, aber Peter ist wirklich eine Erscheinung. Wie groß bist du, Peter?
1,96.
Wow.
Ja.
Also fast, also mit Schuhen bist du eigentlich 2 Meter.
Fast 2 Meter und entsprechend oft stoße ich mir den Kopf.
Du wirst lachen, das habe ich aber auch auf dem Weg hierher geschafft, beim Einsteigen ins Auto.
Ja, siehste.
So bescheuert, wie ich heute ins Auto eingestiegen bin. Ein Glück hat es keiner gesehen. Erst mit der rechten Kopfhälfte gegen das Autodach und dann links nochmal gegen die Tür. Ich habe mir fast das Ohr abgerissen und dann saß ich drin, es hat wehgetan. Ich dachte, meine Fresse, wie kann einem sowas nur passieren? Es hatte wirklich, es war in der Tiefgarage, es war dunkel, es hat ein Glück keiner gesehen. Jetzt weiß ja auch keiner jetzt.
Hast du nicht erzählt.
Wie schafft es Peter in seiner Größe dann halt jeden Tag ohne Beulen und Dellen am Kopf?
Großes Auto wahrscheinlich, oder?
Ja, durch den Tag kommen. Großes Auto.
Großes Auto.
Endlich gibt es so ein großes Auto, wo ich Platz habe. Wunderbar.
Was hast du für ein T4? Oder?
Ich mache keine Werbung. Ich habe ein relativ großes Auto und ich argumentiere immer damit, dass es das erste Auto ist, wo ich richtig reinpasse.
Okay.
Ja, es ist wirklich so.
Was willst du machen?
Ja. ist so.
Und das heißt ja auch nicht gleich, dass ein großes Auto nicht trotzdem sparsam sein kann.
Richtig.
Ich meine, wenn du natürlich
Peter hat einen Sattelschlepper, weißt du,
so 30, so, ja, genau.
So ein 30-Tonner, wo er auch die Beine schön lang strecken kann.
Ja. Genau, so wie Stallone bei Over the Top. So.
Genau. Und an der Tankstelle brauchst du 40 Minuten, um die Dinger voll zu kriegen.
Genau.
Und hast du eine 2.000-Euro-Rechnung am Ende. Oh Gott. Du, ich habe neulich mal neben so einem Sattelschlepper gestanden an der Tanke und der hat laufen lassen.
Und du warst schon lange fertig?
Ich war schon lange fertig. und der hatte dann irgendwie, weiß nicht, 380 Liter oder so da reingepumpt. Und er meinte halt so, naja, das ist jetzt nur der eine Tank. Ich mache heute aber nur den einen Fall, den anderen lasse ich heute leer. Oh, Mann, das kannst du ja selber ausrechnen, was du denn da bezahlst heutzutage.
Wie viel Liter?
360 Liter hat der reingepackt in die eine Seite.
Wahnsinn.
Ja.
Das heißt, der hat dann 720?
So ungefähr, ja. Also so ein Bagger, glaube ich, hat so 600 Liter Tank
im Krass. Halt.
Irgendwie, da kommt manch einer das ganze Jahr mit aus. Aber naja, gut, darauf basiert nun mal unser Wohlstand, unsere Wirtschaft, unsere Belieferung der Supermärkte und alles, was wir so tagtäglich brauchen. Peter, du bist gebürtiger Nordrhein-Westfale.
Richtig.
Du kommst aus Olpe.
Ja, ich komme aus dem Sauerland. Ich bin in Olpe geboren und im Sauerland aufgewachsen.
Okay. Mhm. Und zwar in dem wunderschönen Jahr 1980.
Ein schönes Jahr.
Du bist ein 80s-Kid, aber wie es im Buche steht.
Absolut. 80s forever, sage ich immer. Absolut, bin voll 80s. Also ich habe ehrlich nochmal nachgedacht zur Vorbereitung auf den Besuch gestern. Gibt es jemanden, den ich kenne, der mehr 80s-Fan ist? Und ehrlich gesagt, kenne ich nicht. Also ich bin ein absolutes 80s-Kind.
Mhm. Mhm. Und Olpe?
Ja, ich komme aus Mahlenberg, ist ein ganz kleiner Ort. Und aber die 80er sind so die ersten Erinnerungen meiner Kindheit. Und es ist eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Ich verbinde auch viel einfach mit dieser Kindheit. Es mischt sich dann alles.
Mhm. Aus was für einem Elternhaus kommst du?
Wie meinst du die Frage?
Was haben deine Eltern beruflich gemacht und wie hast du als Kind deine Kindheit gesehen, erlebt, jetzt rückwirkend, weil wir, glaube ich, in einer ähnlichen gesellschaftlichen Situation so gerade sind, kollegial und so und rückwirkend betrachtet. Also hast du eine schöne Kindheit verlebt?
Finde die Frage sehr schwer.
Ja.
Ich würde sagen, so wenn wir jetzt von den 80ern reden, was ja auch so meine Grundschulzeit war, eine sehr schöne Zeit. Unsere Landschaft ist ja sehr idyllisch. Also das heißt, du wächst halt auf mit den Jahreszeiten, mit den Gegebenheiten. Es gibt immer so auch saisonal dann jedes Weihnachten, jeder St. Martin wird gefeiert und es ergreift dann so die ganze kleine Stadt. So, das ist sehr schön. Ansonsten komme ich aus einer Familie. Mein Vater ist Jurist, meine Mutter Lehrerin. Es wurde immer viel miteinander geredet. Kommunikation hat immer eine große Rolle gespielt. Ich habe noch einen Bruder. Und das, glaube ich, weiß ich bis heute sehr zu schätzen. Und was immer sehr schön war, dass meine Eltern eigentlich jedes Interesse von mir immer gefördert haben. Also ich habe sehr viel Musik gemacht in meiner Kindheit. Und eigentlich die Instrumente, die ich spielen wollte, durfte ich auch spielen. Ich wurde zu dem Unterricht sozusagen gebracht und konnte das alles immer realisieren.
Was hast du gespielt für Instrumente?
Saxophon, Schlagzeug und
gesungen
auch dann viel in Bands diversen. Und ja, das weiß ich sehr zu schätzen.
Mhm. Naja, das kann ja nicht jeder von sich behaupten. Also es ist ja dann schon ein sehr empathisches Umfeld.
Ja, genau. Ja, selbst als ich mir ein Schlagzeug gewünscht habe und meine Mutter erst meinte, ja, es wird ja dann laut und wo stellen wir das hin? Aber letztlich habe ich es dann doch stand es dann doch Weihnachten unterm Baum. Also ich konnte dann anfangen.
Wo stand das Schlagzeug?
Unter Weihnachtsbaum.
Ja.
Da blieb es stehen. Nein.
Nee, der Baum blieb dann nicht. Nee, ich habe dann einen eigenen, also wir haben so einen separaten Raum, da durfte ich dann spielen, ja.
Cool.
Ja.
War das ein großer Wunsch von dir, das Schlagzeug?
Ja. Herzenswunsch. Ich habe immer Musik, hat immer sehr, sehr, sehr mich sehr erfüllt und mir sehr viel Trost gegeben in meinem Leben.
Und das Saxophon, hast du zuerst gelernt? Oder?
Ja, da habe ich mit 8 angefangen.
Wolltest du das auch?
Das wollte ich auch. Also ich habe mit Musik schon angefangen vor der Schule. Da war ich in so einer musikalischen Früherziehung und dann haben wir halt da schon Blockflöte und so. Und dann habe ich halt mir das gewünscht und habe damit weitergemacht und dann Schlagzeug und Gesang und Rap natürlich immer viel. Ich bin ja auch so mit den 90er Hip-Hop aufgewachsen und es hat mich immer schon Musik, Sprache, Stimmen sehr, sehr nicht nur interessiert, sondern auch berührt.
Cool.
Ich glaube, wir haben schon im Vorfeld, als wir kurz geschrieben hatten, festgestellt, wir werden heute wahrscheinlich immer mal wieder so einige Sachen oder einige Referenzen auf Musiktitel ja. nehmen, vielleicht,
ja.
die wir endlich mal wieder auf unsere Playlist packen
ja.
müssen,
cool.
ja. Um die mal ein bisschen anzufeuern, glaube ja. ich. Ne?
Genau. Also ich habe Spotify so strapaziert, bis sie mir geschrieben haben, es ist kein Platz mehr für einen weiteren Titel. Ich habe die wirklich, ja, ich habe die ausstrapaziert. Deswegen wäre meine Playlist tausende von Titel umfasst dort. Ja.
Ist die öffentlich, deine Playlist?
Nee.
Schade. Hätten wir sie uns direkt bewerben können.
Ja.
Hm. Okay. Und so deine Freundschaften zu Grundschulzeiten und so ringsherum, waren das auch oftmals so musikalisch ambitionierte Kids oder warst du da alleine mit?
Du stellst ja gute Fragen. Ich war in der Grundschule, also ich war schon immer ein Mensch, der sich auch gerne mal alleine beschäftigt. Das war auch da so. Habe dann so ein paar Freunde gehabt. Bei uns war das klassisch rausgehen, Fahrrad fahren, bisschen Skateboard und vielleicht viel gelesen habe ich, sobald ich es konnte. Ja, Musik gemacht, das war so die Grundschulzeit. Später dann hatte ich Freundschaften, die waren natürlich auch durch die Musik dann entstanden, dass wir zusammen in der Band gespielt haben. Dass man da, ich finde ja das Spannende an Musik ist, dass du miteinander sozusagen kommunizierst, ohne zu reden. Mhm. Ne? Und darüber bin ich dann, glaube ich, in Kontakt zu anderen Menschen gekommen oder dann übers Kindertheater und sowas. In meiner eigenen Klasse am Gymnasium habe ich es am Anfang eher schwer gehabt. Ich war länger Außenseiter und ja, das war eigentlich eher so mein Leben.
Gab es da so einen Punkt, wo du sagst, ab dem Punkt war ich kein Außenseiter mehr oder hatte ich das bis zum Ende begleitet, der Schullaufbahn?
Nee, das habe ich nicht bis zum Ende begleitet. Also ich habe dann, ich glaube, ich habe auch mehr Selbstbewusstsein gewonnen dann. So mit 16, 17 und ja, ich habe dann in vielen Bands wirklich auch Musik gemacht. Ich habe Theater gespielt und
in der Schule?
Oder auch in einer Freizeitgruppe und habe auf anderen Ebenen Kontakt zu Menschen gefunden als auf schulischer Ebene, würde ich sagen. Und das hat mir sehr, sehr gut getan und hat auch mir geholfen, mich emotional anderen Menschen gegenüber zu öffnen.
So, also während der Pubertät
ja,
ungefähr.
Genau.
Mhm. Und also, von Beginn an Hip-Hop?
Ja, immer Hip-Hop. Es hat sofort zu mir gesprochen, als ich es zum ersten Mal die ersten Kontakte hatte.
Weißt du noch, wie das war? So die ersten Male Hip-Hop hören?
Ja, natürlich. Ich habe einen Freund von mir, der aus Berlin kam, der hat mir ein Tape gegeben. Da war dann Tone Lock drauf. Dann gab's Ice-T,
Wild Thang,
Funky Cold Medina. Und auf der anderen Seite war Rödelheim-Hartheim-Projekt.
Geil.
Es war so, und das Ding habe ich halt rauf und runter gehört und gesagt, das spricht zu mir. Weil es vereint so viele Dinge, die ich von Herzen liebe. Es ist die Sprache, es ist die Musik, es ist die Lyrik letztlich und das sind die Dinge, die mich bis heute im Herzen sehr, sehr begleiten. Ja.
Wie ist es, wenn du heute Hip-Hop hörst? Also gibt es neue oder aktuelle Sachen, wo du sagst, das höre ich auch gerne? Oder ist das eine andere Welt für dich? Oder magst du das nicht?
Es ist keine andere Welt für mich. Ich denke, die Künstler, die ich damals gehört habe, die heute noch releasen, die höre ich auch. Mhm. Ich höre mir auch an, was Produzenten irgendwie Neues am Start haben. Ich versuche da immer irgendwie up to date zu bleiben, aber aus dem Herzen sprechen mir mehr, glaube ich, Künstler, die ich damals schon kannte. Also auf dem Weg hierher habe ich jetzt dann auch Dr. Dre und Ice Cube oder sowas gehört.
Mhm. Wobei die Texte ja auch oftmals wirklich echt hart sind. Also wenn du dir so 90er Hip-Hop mal anhörst, dann weißt du eigentlich, Junge, da sind viele Sachen dabei, die würde man heute vielleicht gar nicht mehr so unbedingt bringen.
Ja, das stimmt. Ich bin einfach, glaube ich, ein Freund der Sprache und des offenen Wortes. Mhm. Und das hat es für mich damals ausgedrückt. Und ich hatte immer schon, glaube ich, ein sehr starkes rhetorisches Talent unfassbar beeindruckt. Mhm. Und das schafft diese Musik ja. Wie man es auch immer dann bewerten möchte, aber man sucht einen ehrlichen Ausdruck in Sprache, in Reimen und das ist irgendwie, das hat eine Faszination, die hat nie geendet.
Das ist auf jeden Fall immer ein Zeichen von Stärke, wenn man sich mit Worten so gut wehren kann oder so gut austeilen kann.
Und ausdrücken auch. Also ich finde auch, ich lese gerade wieder ein Buch, wo ich das Gefühl habe, boah, der Autor, der ist so wortgewandt, der kann Dinge so gut irgendwie in Worte fassen. Ne? Das fasziniert mich immer wieder, wenn Menschen diese Begabung auch haben.
Mhm. Wer ist das?
Das verrate ich.
Immer für gute Tipps ist ja jeder auch mal dankbar. Also wenn man da auch einem Hörer oder einer Hörerin halt was empfehlen kann.
Ja, ich sag mal was dazu. Ich mag gerne auch so psychologische Bücher oder so lebensbetrachtende Werke. Und da finde ich es halt auch immer toll, wenn ich so Formulierungen finde, wo ich denke, boah, das hat er jetzt aber richtig gut auf den Punkt gebracht.
Ja. Mhm. Hast du dich viel mit Psychologie auseinandergesetzt in deinen Lebensjahren?
Ja, immer noch. Also das spricht zu mir, dass ich, oder überhaupt Menschen, glaube ich, Menschen sind es, die mich interessieren. Also Autobiografien zum Beispiel, aber genauso auch Betrachtungen über Menschen. Es geht jetzt nicht um Menschen zu verallgemeinern, sondern einfach irgendwie so das Mysterium Mensch kennenzulernen und irgendwie ja auch sich selbst kennenzulernen und auszudrücken.
Mhm. Eine Reise oder eine Aufgabe, die uns, glaube ich, ein Leben lang begleitet.
Ja, glaube ich auch.
Wo man immer wieder dazulernt und wie heißt es? Da werde ich alt wie eine Kuh und lerne doch noch dazu.
Und das ist doch toll.
Ja, absolut. Ja.
Also ich denke auch immer wieder zum Beispiel über das Älterwerden nach, tatsächlich, weil ich jetzt auch die 40 überschritten habe. Und dann habe ich jetzt so den Gedanken gehabt, aber ist auch gut, dass es sich jetzt nicht mehr so anfühlt wie vor 20 Jahren, weil daran merke ich ja auch, dass ich erwachsen geworden bin. Also mal das so von der Seite zu sehen, finde ich auch interessant.
Hast du so einen Schlüsselmoment in den letzten Wochen gehabt, wo du sagst, oh, das hätte ich mit 20 anders gemacht?
Ja, ich glaube, es hat oft mit Momenten zu tun, wo ich für mich einstehe. Vielleicht Situationen, wo ich früher geschwiegen hätte und heute sage, ich empfinde das so, oder zum Beispiel, wo ich dann merke, dass da ein Konflikt aufkommt und ich sage, so, wie sieht's denn jetzt hier aus? Ich bin sehr, sehr immer darauf bedacht und ich spreche auch Menschen drauf an, hatte ich gerade gestern eine Situation bei der Arbeit, wo ich gesagt habe, so, ich habe das Gefühl, du hast hier ein Problem, lass uns doch mal reden, wie sieht's denn bei dir aus? Und das hätte ich mich jetzt so vor 20 Jahren nicht getraut.
Mhm.
Finde ich wichtig.
Ist es.
Ja, kann über alles reden, man kann mir auch Dinge sagen, ich beschäftige mich damit und dann kommen wir ins Gespräch. Ich finde es wichtig, da im Kontakt zu sein.
Ich glaube, das Tollste, was ich mal von einem Therapeuten gehört habe, war, Sie können mich mit nichts treffen. Ich bitte Sie nur nicht, handgreiflich zu werden. Aber alles, was Sie sagen oder egal, was Sie sagen, es wird mich nicht verletzen. Und da dachte ich, boah, das ist ja toll. Also wenn man den Punkt erreicht, wo dich das Außen praktisch nicht treffen kann, also dass du immer so cool bist, oder meistens, dass dich Worte erstmal nicht verletzen können. Mhm. Ich glaube, dann hat man es ziemlich weit gebracht. Weil das ja auch heißt, dass du sehr entspannt durchs Leben gehst, dass du sehr reflektiert bist, dass du andere Menschen gut lesen kannst und vor allem auch Situationen, Konfliktsituationen, wie du sie gerade angesprochen hast, sehr schnell analysieren kannst.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch diese Wahrnehmung, was liegt bei mir, was liegt bei dir, ne? Dass man da irgendwie sensibel ist. Und man hat schon viel geschafft, da stimme ich dir voll zu, wenn man sagen kann, ich nehme es erstmal nicht persönlich. Und wenn es mich persönlich betrifft, dann hat es was mit mir als Person zu tun.
Mhm. Ja. Und dann darüber nachzudenken, ja, das ist dann aber schon hohe Schule. Also gerade wenn man vielleicht auch mal was Beleidigendes oder so entgegengeworfen bekommt. Erstmal das schlucken und dann mal gucken.
Ja.
Respekt vor jedem, der da schnell ist und mit dem Kopf schnell ist und, und nicht gleich mit der Hand. Kann ja auch passieren.
Gibt es ja immer wieder mal, habe ich gehört.
Ja, ich auch. Ja. Kürzlich irgendwas war da.
Da war irgendwas.
Naja, wir wollen es mal nicht ausweizen. Nee. Das machen andere ja schon genug.
Ja.
Oder zu viel.
Ja.
Als du eben sagtest, du hast als Kind auch viel gelesen, was waren so die Sachen, die dich als Kind sehr interessiert haben? Waren das erstmal so Romane oder so die Klassiker, Huckleberry Finn oder?
Ja, es waren Romane. Ja. Es waren wirklich vor allem Abenteuergeschichten. Also Michael Ende oder solche Sachen, Ottfried Preußler, da war ich ja Grundschule. Ich konnte vor der Schulzeit schon lesen, habe sehr viel gelesen halt und das waren so die Autoren, die ich gerne gelesen habe und habe eigentlich viel immer Bücher gelesen. Mhm. Ja.
Hast du denn Abitur gemacht?
Ja.
Ja. Gut?
Ja.
Also was? So Einzelschüler oder?
Ja, genau.
Ja, ehrlich?
Ja, ja.
Nein, hör auf. Wirklich so gut?
Ja, ja.
Meine Fresse, Chapeau.
Ja,
naja, gab es da viele bei euch oder eher so?
Nee, nicht so viele, aber ich...
Oberen 1% oder 0,5%.
Ja, so extrem war es jetzt auch nicht. Ja. Ich war ganz gut dabei, ja, und trotzdem lagen viele meiner Interessen auch außerhalb der Schule direkt. Also wie gesagt, Musik, Theater, Hip-Hop, Bücher natürlich. Ich habe zum Beispiel Leistungskurs Englisch-Deutsch gehabt und bin einfach ein Sprachfreund.
Ja.
Und das dann kommt einem dann entgegen.
Ist es dir also leicht gefallen? Du hast, oder hast du viel gelernt?
Beides.
Okay.
Also es fällt mir irgendwie leicht. Ich lerne ja auch relativ schnell Sprachen und höre damit auch nie auf. Aber ich bin auch jemand, der wirklich sehr, sehr willensstark an Themen dranbleibt. Mhm. So, ja.
Was sprichst du für Sprachen?
Also in der Schule hatte ich ja, klar, Deutsch ist klar, Englisch. Dann hatte ich Latein, großes Latinum absolviert.
Hilft.
Ich habe Französisch gehabt. Ich kann noch Polnisch ein bisschen und Spanisch so ein paar Worte. Und ja, das sind so die Sprachen, die ich bis dato kann.
Okay, also in viele Richtungen ausgestreckt, die Schüler.
Ja, genau.
Mhm. Hilft. Ich glaube, auch Latein, ne, hilft wahnsinnig, die Zusammenhänge zu erkennen.
Ja.
Auch wenn es natürlich eine tote Sprache ist, aber so die Connections dazwischen. Ah, ist schon nicht schlecht, glaube ich, wenn man das so auch mit aufgesogen hat.
Ja, wobei ich bin halt auch so jemand, der dann irgendwie, wenn er irgendwo in der Schlange steht, halt Grammatikartikel liest oder Wortstämme nachsieht oder das interessiert mich einfach. Mhm. So, das hört nicht auf, finde ich, ja.
War die Schule neben der persönlichen Zeit, war das, was du gelernt hast in der Schule, größtenteils nachhaltig für dich? Oder sagst du, ich habe zwar das Abi gemacht, aber hätte auch nach der 10. abgehen können.
Ich finde das allgemein gesprochen schwierig. Also ich war immer im Krieg mit Mathematik. Mhm. Würde sagen, dass das, was da an Sinus, Cosinus, hat mich nie interessiert. Habe es auch nicht immer leicht genommen mit der Schule und auch diese Perspektive darauf, dass ich so lange dahin gehen musste. Ich hatte schon immer so einen bestimmten Freiheitsdrang. Und war damals auch, ich wäre auch gern mal ein Jahr in die USA gegangen und so, das war aber dann nicht gewünscht.
Schade.
Und hätte mir auch persönlich, glaube ich, gut getan in meiner Entwicklung. Also deswegen diese gesamte Zeit betrachte ich dann jetzt nicht als, ich will sie nicht verherrlichen, als wunderbare Zeit oder so. Ne? Also klar profitiert man von dem, was man lernt, aber Leben und in den Zwischenmenschlichkeiten lernen wir ja auch unfassbar viel.
Ich wollte gerade sagen, und oftmals sind es ja halt auch eben nicht die leichten Zeiten, sondern eher das Schwierige, was dich dann irgendwie weiterbringt
oder
so zum Nachdenken anregt. Mhm. Klar, insofern steckt in vielem Schlechten ja auch irgendwo was Gutes oder kann man oftmals was Gutes finden.
Genau, man verwandelt es irgendwie, glaube ich.
Das ist es. Teilweise als Selbstschutz, glaube ich auch.
Ja,
aber
genau.
Aber ja, letztlich vielleicht auch wirklich produktiv gesehen, ne? Zu was Gutem. Und die Leidenschaft zum Theater, wo du meintest vorhin, du hast halt parallel schon gespielt, das als Hobby. Wann fing das an?
Da war ich so 14 vielleicht, 14 Jahre, genau. Da habe ich in der Schule am Theater gespielt. Da gab es noch eine separate Gruppe, wo ich regelmäßig hingegangen bin. Da haben wir auch Musiktheater gemacht. Also da habe ich auch Schlagzeug in der Band gespielt. Dann habe ich auch gesungen dort. Wir hatten auch solche Sachen gemacht und habe mich in dieser Gemeinschaft sehr wohl gefühlt. Bei mir ist immer so, wenn ich mich menschlich wohlfühle, kann ich mich auch öffnen.
Mhm.
Und das hat, glaube ich, auch dieses Herzblut dafür entwickelt.
Naja, ist ja oftmals auch nicht immer, aber oftmals ein ähnlicher Schlag von Mensch, glaube ich, wenn du dich in der Musik zusammenfindest oder auch auf der Bühne, dass sich halt viele Interessen ähneln. Nicht alle, weiß Gott nicht, aber dass da schon so eine Sachen sind, wo du sagst, ja, verstehe ich und finde ich
cool. Ja, genau.
Lass uns doch mal nach der Probe was zusammentreten oder so.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Cool. Und nach dem Abi, hattest du schon den Plan mit der Schauspielerei oder ging das erstmal in eine ganz andere Richtung?
Ja, ich hatte diese eine Idee und hatte aber noch eine andere, weil ich habe ja damals ziemlich viel Hip-Hop gemacht und in Berlin war mein Kompagnon, der die Beats gemacht hat. Und die Idee war, ich komme nach Berlin und wir machen erstmal ein Album.
Geil.
Das war
mit Anfang 20 dann.
Ja, so, da war ich. Also ich habe mit 18 Abi gemacht.
Wow.
Ja, ich ganz jung.
Wann bist du eingeschult worden?
Mit 6, ja.
Okay.
Ja, ich konnte so eine Prüfung ablegen, ob ich ein Jahr früher komme zur Schule.
Ach was.
Da habe ich gemacht und dann bin ich da früh gestartet.
Cool. Okay.
Genau, und und dann, das war die Idee, deswegen bin ich auch nach Berlin gekommen, wegen der Musik eigentlich. Mhm. Und das sind auch meine ersten Studioerfahrungen meines Lebens, sind die Erfahrungen, im Studio zu rappen.
Aber warte mal.
Habt ihr das Album aufgenommen?
Nee, wir haben zwar Songs aufgenommen, wir hatten auch was released, irgendwie bei Rap.de Records und so, aber es kam leider schicksalhaft etwas dazwischen, sodass mein Kollege erstmal aussteigen musste. Und Dann musste ich mich, da war ich, währenddessen hatte ich studiert. Ich habe ja erst in Berlin an der Uni europäische Ethnologie und Amerikanistik studiert, war dort aber sehr unglücklich, sehr, sehr unglücklich und habe dann, als ich Hip-Hop dann auch nicht vorwärts ging, habe ich dann mich zur Schauspielschule beworben.
Wurdest du unterstützt oder hast du nebenbei gearbeitet in Berlin?
Ich habe während der Schauspielschule habe ich synchronisiert und Hörspiele gemacht. Ansonsten davor habe ich, ja, das Studium, das hatte ich ja dann abgebrochen. Das war jetzt ja nicht so eine lange Zeit. Ne?
Wie kamst du zum Synchron schon zu der Zeit?
Es gab irgendwie mal ein offenes Casting für eine Hörspielreihe, die sehr bekannt ist in Deutschland und habe dort sozusagen das Casting gewonnen, kam ins Finale und habe da ein paar Synchronregisseure kennengelernt und habe gefragt, ob ich mal vorbeischauen darf und dass ich jetzt mich für die Schauspielschule sozusagen bewerbe. Und da haben sie gesagt, kommst du vorbei? Und so kam ich vorbei und habe dann auch die ersten Takes gesprochen.
Wie hast du von dem Casting erfahren? Weißt du das noch?
Das war öffentlich.
Ach so.
Das war so die Zeit Anfang der 2000er, wo dieses öffentliche Casten so in war. Da gab es dann auch so diverse Fernsehshows.
Stimmt.
Casting-Shows.
Ja, 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 ja.
Und da hat man versucht, das auch auf den Hörspiel-Hörbuchmarkt irgendwie auszuweiten. Genau.
Cool. Aber nochmal einen Schritt zurück vom Synchron. Wie war denn das für dich, nach Berlin zu kommen?
Boah, du stellst aber gute Fragen. Also das fragst du mich jetzt als Berliner, ich als ein Westfale, der vom Lande kommt. Ich bin ja so ein Countryman und es gibt so viele Aspekte in dieser Stadt, so viele Gefühle dazu, die ich habe. Und wie das damals war, ich hatte es mir anders vorgestellt. Ich war vorher regelmäßig hier so, um mal einen Tracks aufzunehmen. Dann habe ich hier gewohnt und habe gemerkt, boah, das ist ja doch ganz anderes Leben. Die Mentalität ist ganz anders, sowohl die städtische als auch die, ja, der Westfale tickt anders als der Mensch hier, würde ich sagen.
Wie hat sich das angefühlt, wenn du sagst, die Mentalität ist anders? Also so dieses Vorurteil, dass der Berliner so ruppig ist und erstmal kühl oder was anderes?
Nee, wie hat es sich angefühlt, wenn du mich das fragst? Das Gefühl, würde ich sagen, ist fremd. Also Fremdheit, rausgehen, niemanden kennen, niemanden erkennen. Was bei mir war das immer so Standard in meiner Heimat, dass du gehst raus und irgendwie triffst du jemanden, den du irgendwie kennst. Und du sagst, hey, das ist doch der, hey, wie geht's und so. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich mag das gerne. So, es ist wie wenn du in dein Lieblingsrestaurant kommst und der Chef sagt, setz dich nochmal, willst du einen Espresso? Ich mag sowas. Und das hatte ich hier null. Ich hatte meine Einzimmerbude, ich kannte niemanden, ich hatte nur meinen einzigen Freund, war mein Rap-Kollege und der hatte ja auch noch einen Job.
Welche Ecke? Wo bist du hingezogen?
Friedrichshain zuerst. Okay. Das Studio war in Kreuzberg, das war da nicht so weit.
Das geht, ja.
Genau, aber an der Uni habe ich mich nicht wohl gefühlt. Fremdheit.
Schwierig.
Ganz, ganz schwierige, schwierigste Zeit meines Lebens.
Mhm. Na, es ist ja bestimmt auch nicht so einfach, wenn du sagst, wie du eben sagtest, ne, Country Boy, so dieser ländliche Charme, diese ganz andere Welt, wo halt andere Gesetze herrschen, andere Regeln, andere Rhythmen und auf einmal legst du den Schalter um und bist halt wirklich in dieser urbanen Szene und wenn du die gemeinsame dritte Sache hast, auf einen Nenner da kommst, verbindet das natürlich, aber dennoch ist es bestimmt nicht leicht. Ich erinnere mich noch, als ich aus Köpenick nach aus dem schönen Friedrichshagen, was ähnlich ländlich ist, zwar noch Berlin, aber das, was du beschrieben hast, man kennt sich. Du gehst von der Wohnungstür zum Bahnhof und triffst mindestens 5 Leute, die du kennst, aus der Schule, vom Restaurant, die Leute, die kennst du und so weiter und so fort. Und dann bin ich erstmal nach Neukölln gezogen, in meine erste eigene Bude. Und genau das Gleiche, wie was du beschrieben hast. Du kennst erstmal keinen. So, natürlich geht das dann mehr oder weniger schnell, dass du halt Leute kennst, so im nahen Umfeld. Aber grundsätzlich erstmal keinen. Und du hast auch mit, wie soll ich sagen, so dein Umfeld, glaube ich, wie du groß geworden bist. Also, wo du sagst, ich hatte einen Nachbarn oder so, der war oft im freien Vollzug, ne? So, der ist halt immer nur tagsüber zu Hause gewesen und dann musste er halt abends wieder in den Knast. Und im Hausflur wurde halt Tälerware vertickt. Die Kids, das weiß ich ja nicht. Ich sage ja nur so anderes Umfeld, ne?
Ja.
Irgendwie die Kids haben bei mir im Hausflur die dicken Joints geraucht. Der Hausflur ist neben der Polizeiwache, muss man dazu sagen. Also 50 Meter vielleicht, ne? Ja. So. Und wenn du sagst, so, hast du mal, Junge, hast du keine Angst, dass die Polizei hier vorbeikommt oder so? Guckt er dich an halt, streckt die Brust raus und sagt, ich fick die Bullen. So, und okay, gut, alles klar. Dann, ja, viel Spaß, weitermachen und man sieht sich. Ist halt einfach eine andere Welt, ist so wie man halt selber groß geworden ist.
Also ich weiß noch, ich war erst ein paar Wochen da, dann klopft es an der Tür, zwei Männer im Mantel und sagten Kriminalpolizei. Da gegenüber in der Bar, haben Sie diesen Mann schon mal gesehen, der geht da ein und aus, nach dem fahnden wir. Und ich dachte, oh Gott, krass, also Kriminalpolizei, was ist denn hier los? Wenn Sie was wissen, so wie im Film, ne, gab mir so eine Karte, rufen Sie mich sofort an unter dieser Nummer. Da war noch so eine Handynummer drauf gekritzelt. Das kannte ich überhaupt nicht, war mir sehr fremd. Muss aber noch dazu sagen, wir sind immer sehr viel gereist in meiner Familie. Also ich bin jetzt nicht sozusagen derjenige, der nie rauskam. Und kannte auch aus anderen Ländern eigentlich immer eine Offenheit. Also wir waren viel in Frankreich oder Spanien, Portugal, Amerika. Und zum Beispiel, wenn du da jemand nach dem Weg gefragt hast, dann kann es sein, dass du auch zum Essen eingeladen wirst. Sagt der Ami, sagt hier, ach übrigens, ich wohne zwei Häuser weiter, komm doch noch zum Barbecue vorbei, so ungefähr. Ne? Das hast du jetzt hier gar nicht, also habe ich erst damals nicht erlebt. Hier hieß es, ich spreche einen an, sage du, wo geht's denn dahin? Da drehen sich manche um und gehen einfach weg. So war es damals, muss ich dazu sagen. Das war mir sehr, sehr fremd.
Mhm. Also, ist ja auch verstörend.
Ist irgendwie verstörend.
Ich würde erst mal an mir riechen oder so und gucken, ob ich irgendwas im Gesicht habe.
Aber wo war das? Also, es ist ja so, man stellt sich das immer so rabiat vor.
Ja.
Ein Kumpel von mir, der so in den Anfang der 90er Jahre, wir haben uns halt bei uns in der Gegend kennengelernt, seine Eltern haben da gewohnt und er selber lebte damals in Trier bei seiner Oma. So, ja. Er kam dann alle paar Ferien nach Berlin und der hatte halt von Berlin eine Vorstellung, dass er an und für sich überhaupt nicht auf die Straße könnte. So hat er sich das so vorgestellt. Er wollte zum Beispiel unbedingt so ein Kreuzberg 36 T-Shirt haben, aber nach Kreuzberg hat er sich nicht getraut zu fahren. Bat mich drum, ob ich ihm halt irgendwie so ein T-Shirt kaufen und bringen könnte. Da meinte ich, na lass uns doch hinfahren zu Cotti und holen die halt aus Depot 2. Damals in dem Laden wurden diese T-Shirts verkauft.
Ich erinnere mich an den Laden. Ne?
Ja, in der Oranienburger,
Oranienstraße. An der Ecke, ja.
Genau, und der meinte, nee, lass mal. Ich meinte, ey, das ist total entspannt. Was soll dir schon passieren? Man stellt sich das so vor, als ob es halt irgendwie wirklich gleich so Mord und Totschlag auf den Straßen halt ausgeübt würde. Aber es ist nicht so. Und wenn du halt in Kreuzberg in eine Situation kommen solltest, wo du Hilfe bräuchtest, dann kommen auch dir die Leute, um zu helfen. Aber im Gegensatz, wenn du zum Beispiel in den Gegenden nach Hilfe rufst, wo, sage ich mal, gut betucht bürgerliche Umgebung, da kannst du schreien und fliegen, wie du willst. Die Leute drehen sich und hauen ab, weißt du, obwohl wir mit der Situation gar nichts zu tun haben.
Ja, sowas kenne ich auch aus dem Freundeskreis, so Situationen, wo irgendwie die Freundin von einem blöd angemacht wurde, von irgendeinem Typen und der vermutlich keinen Migrationshintergrund hatte und alle Vorurteile wurden in dem Moment umgekehrt, als halt dann die beiden Arabs oder was weiß ich, wo sie herkamen, ist ja auch egal, auf jeden Fall die beiden mit Migrationshintergrund halt auf einmal sich umgedreht haben und ihr geholfen haben einfach und den Typen in die Flucht geschlagen haben. Und ab da war das Eis und diese Angst halt auch gebrochen. Und es war noch eine andere Zeit, wie du sagst.
Ja, ja, ich wollte sagen, es war eine ganz andere Zeit.
Ja, kann man auch nicht mehr mit heute vergleichen.
Nee.
Ich kenne das auch, wo du gerade meintest, mit der Kriminalpolizei. Ein Freund und Kollege, ich sag jetzt keinen Namen, aber der hatte mir erzählt, es war auch im Friedrichshain, der war bei einer Frau zu Hause und die waren gerade so ein bisschen zu Gange. Und da hat es nicht geklingelt, nein. Da, ich glaube, er lag gerade über ihr und auf einmal zerberstete die Tür. Drei, vier vermummte Beamte stürmten rein, lauthals schreien, Polizei, Polizei, auf den Boden. Ja. Und er sagte, er konnte gar nicht so schnell gucken, da hatte er schon den Kolben im Nacken und die Hand, die Acht auf dem Rücken, ohne Hose. Und und sagte, ich war so konsterniert. Und um die Geschichte abzukürzen, die Kollegen hatten sich im Stockwerk geirrt.
Ach du großer Gott.
Mhm. Oh. Ja, es war leider die falsche Wohnung. Okay. Und ja, sowas passiert halt auch in Berlin.
Ja.
Ist auf dem Land vielleicht jetzt nicht so wahrscheinlich, aber ja, wer weiß.
Also,
waren die zu Gast hier in Berlin oder wie? Dass sie sich da im Stockwerk geirrt haben?
Nein.
Das war haben Berlin. Sie nicht ihre eigene nein. Wohnung erkannt oder wie?
War es Berliner Sekt? Die sind, nee, das war irgendwie, war, muss eine falsche Information gegeben haben oder so.
Achso, die Polizei hat sich im Stockwerk
geirrt. Ja.
Achso, ich dachte, die...
Das Pärchen? Nein, das Pärchen. Nein, das war schon bei ihr in der Wohnung. Die Wohnung war schon richtig, also für ihn und für sie, aber für die Beamten halt eben nicht. Naja. So, Peter, und dann Schauspielschule? War cool?
Ja, war super. Also ich war in der Schauspielschule, genau, und war eine tolle Zeit. Und ich bin auch mit einigen von damals noch bis heute befreundet. Wirklich eine unfassbar verbindende Zeit.
Und deine Eltern waren auch schnell damit cool?
Ja, weil die wussten halt, dass ich vorher sehr unglücklich war mit diesem, was ich ausgesucht hatte, diese Universität. Und ich habe gesagt, das war schon immer mein Traum, ich mache das jetzt. Und ja, das war eine sehr intensive Zeit. Ich habe unfassbar viel gelernt. Vor allem ist ja Schauspielschule auch immer so eine Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte, absolut, wenn man sich einlässt. Das finde ich besonders wichtig. Ja, und habe, wie gesagt, parallel, was ich sehr cool fand mit der Schule, ich habe gefragt, kann ich denn auch synchronisieren gehen? Und der Schulleiter meinte, sag mir einfach Bescheid, wenn du Jobs hast, dann kannst du dahin gehen, ansonsten bist du hier. Das konnte ich dann super miteinander verbinden.
Mhm. Ist ja auch schön, wenn du das Gelernte praktisch auch gleich anwenden kannst.
Total,
du hast
super.
Ja bestimmt auch Sprecherziehung gehabt.
Ja, klar, genau. Sprecherziehung, also ganz klassische Schauspielschule. Schauspiel, viel Bewegung, viel Rollenstudium, viele Klassiker bearbeitet, viel Textarbeit.
Hattest du einen Dialekt, den es zu bearbeiten galt, oder warst du sehr schnell auf Hochdeutsch?
Ich glaube, also meine Eltern reden beide Hochdeutsch, jedoch gibt es bestimmte regionale Einfärbungen, so Vokale, die man dann ein bisschen die man umtrainieren muss, würde ich sagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt tiefes Westfälisch zu Hause geredet hätten. Das war nie der Fall.
Und dann direkt Theater gespielt?
Und dann habe ich nach der Schauspielschule eigentlich nur weiter synchronisiert. Es war irgendwie, ich hatte immer zu tun und hatte synchron ein paar schöne Rollen, habe Hörspiele gemacht und das
war eigentlich. Da warst du so Mitte 20 denn, ne?
Da war ich dann war ich 25, habe ich die abgeschlossen, ja. Ja, dann habe ich das weitergemacht. Mich immer weiter. War ich nur so weiter synchronisiert ohne Schauspielschule. Das war wirklich der Weg. Ich habe synchronisiert, alles gut. Hörspiele gemacht und dann habe ich so 2 Jahre später, dann habe ich gedacht, so jetzt möchte ich auch noch gerne Hörbücher machen und habe mich da dann beworben und es ging dann auch alles super und seitdem bin ich dabei.
Gibt es denn so Filme, die du heute guckst, also so Klassiker oder ältere Sachen, wo du sagst, ey, da war ich noch in einer Menge mit dabei oder so?
Ja, also ich,
Was denn zum Beispiel?
Ich gucke wenig Sachen, die ich selber gemacht habe. Aber manchmal denke ich dann, boah, das war jetzt, weiß ich nicht, Born Ultimatum oder so, ja, wo ich dann 3 Sätze gesprochen habe. da ich mich dann noch höre, ja.
Naja, weil es gibt ja viele so Produktionen, wenn man sich jetzt so 80er-Filme anguckt, wo heutige Stars, wirklich Starstimmen, kleine Rollen haben, wo du sagst, sag mal, war das jetzt eben nicht Dings?
Ja, genau.
Thilo Schmitz. Egal, David Nathan, Thilo Schmitz, Martin Kessler, die ganzen Größen der heutigen Zeit, hörst du da in kleinen Rollen und denkst dir so, das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Und mittlerweile erkennt man sie, weil man halt in der Branche unterwegs ist und so, aber hätte man jetzt nicht gedacht. So. Aber klar, jeder fängt ja mal irgendwann an.
Ja,
irgendwann
klar.
Musst du ja anfangen.
Klar.
So. Und Born Ultimatum ist ja dann auch schon ein Streifen, also ist
ja
schon
eine
Hausnummer.
Das cooler, war ja, cooler Film, ja.
War ja echt ein geiles Ding.
Ja, so. Total. Ich liebe die Filme.
Und gerade weil du sagtest, du guckst halt keine Sachen oder wenig, wo du selber gesprochen hast, du kontrollierst deine Arbeit nicht, sodass du sagst, oh, ich ziehe mir die Serie mal rein.
Es kommt drauf an. Also es gibt so Produktionen wie jetzt bei Loki, wo ich dann dachte, boah, das war jetzt wirklich einfach top gespielt von dem Mann, wo ich dann schon geguckt habe, wie es geworden ist, ob es dem gerecht wird. Aber es gibt halt viele andere Dinge, die mich interessieren. Und ich arbeite ja viel, bin einfach jemand, der viel arbeitet. Da bleibt jetzt nicht so viel Zeit, alles, was ich selber gemacht habe, mir noch anzuhören und anzugucken. Mich interessiert dann eher noch, was andere da noch machen und wie sie es tun.
clever. Mhm. Und es hat wirklich, ihr werdet es natürlich nicht wissen oder erfahren haben, liebe Hörerschaft, es hat eine ganze Weile gedauert, ehe wir zusammengekommen sind, Peter, Adam und ich hier im Studio, einfach weil Peter wirklich viel beschäftigt ist und oftmals die Termine einfach nicht gepasst haben. Und dann war natürlich auch noch bei Adam und mir da die kleine Pause, das hatten wir ja letztes Mal schon erzählt, dass wir uns da mal so ein bisschen ins Bett gelegt haben.
Ein bisschen zu tun hatten wir auch.
Außerdem, Adams Studio war ja auch belegt mit aktuellen Produktionen. Werbung können wir dafür noch nicht machen.
Ich habe keine Ahnung, ob man da, ich habe zwar eine NDA unterschrieben und keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall Hochglanzsachen, die auf einem Streaming-Portal laufen.
Peter, wir haben uns verpasst. Du hast in den ersten drei Folgen, da warst du auch dabei. Deine Stimme habe ich gehört.
Mm, okay.
Und ab der vierten Folge habe ich es übernommen.
Mm.
Es geht um eine Spielverfilmung.
Ja, genau, da war ich dabei, ja.
Mhm. Eine aktuelle Computerspielverfilmung. Ja. Und jeder, der jetzt nicht sofort weiß, worum es geht, der ist kein Gamer. Hast du jemals gezockt, Peter? Computerspiele?
Nee, hat mich nie wirklich interessiert, muss ich ehrlich sagen.
Hey, noch einer von meiner Sorte.
Ihr seid beide raus. Oder ich.
Egal. Also auch als übrigens als Westfale, womit du mich auch nicht kriegst, ist Fußball. Mhm. Also das ist bei uns ja absolut Religion.
Ja.
Aber ich habe noch nie ein Stadion von innen gesehen.
Okay. Mhm. Ja, aber da sind wir uns, in dem Punkt sind wir uns sehr ähnlich.
Ah, ja.
Ich habe es zwar schon mal familiär bedingt irgendwie gesehen, aber.
Ich war einmal im Olympiastadion.
Okay. Ja.
Hab mir ein WM-Spiel angeguckt.
Ah, ja.
Damals hatte ich beim Radio gearbeitet und da gab es halt die Möglichkeit, an WM-Karten ranzukommen. Also regulär. Man konnte halt Karten kaufen. Und hab mir das Spiel damals Portugal. Schweden gegen Paraguay. Genau. Und ich glaube, Schweden hat 1-0 gewonnen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war es halt ein Erlebnis. Aber zu Hause Fußball gucken macht mehr Spaß.
Ich glaube, als ich das erste Mal im Olympiastadion war, da habe ich da gedreht. Und zwar Wolfsrevier.
Ach,
da habe ich irgendwie so einen Verdächtigen oder einen Gartenbauarbeiter gespielt, der da, oder Gartenlandschaftsbauer, der da eine Leiche findet und beim Buddeln.
Ja.
Und dann halt befragt wird, ja. Das war meine Olympiastadion. Wann warst du das letzte Mal im Olympiastadion?
Zum Konzert von Phil Collins.
Geil. Wann war das?
Direkt vor der Sommer vor Corona-Zeit, also 2018, 19. Und ja, gigantisch, würde ich sagen, eins der tollsten Konzerte, die ich jemals erlebt habe. Aus vielerlei Gründen, auch aus musikalischer Sicht, wenn ich das als Musiker mir angucke, so die Band. Der Typ an sich, authentischer Typ einfach, man kann ihm einfach nicht absprechen, dass er eine Begabung hat für Songwriting, dass die Stimme speziell ist, auch wir als Menschen vom Fach, ne? Es ist einfach eine besondere Stimme.
Ist es.
Ja. Und der Mann weiß, wie es geht.
Aber hallo.
Ist egal, ob der noch laufen kann oder nicht, er sendet.
Das tut das nicht zu knapp. Guckt euch die alten, falls es mal wieder, manchmal gibt es ja so Thementage im Fernsehen, wo so alte Konzerte laufen. Ich weiß gar nicht, war glaube ich zu Silvester mal oder so, lief irgendwie ein Phil Collins Konzert.
Ja, genau.
Aus den, ich glaube 80er oder was, 90er war es, glaube ich, ein 90er Konzert.
Nur Hits. Nur
und ich dachte so, Junge, wie sieht er eigentlich aus? Er hatte irgendwie so eine Schlabberhose an und irgendwie so ein schwarzes T-Shirt, als würde er gerade, weiß ich, aufgestanden, hat geguckt, boah, was liegt denn hier noch rum von gestern? Ja, die Hose, das Shirt, das ziehe ich jetzt an und jetzt
Stadion.
raus auf die Bühne. Mega-Konzert, wo andere sich rausputzen und eine Show abliefern. Und der Typ, Mann, der macht das einfach nur mit seinem Style, mit seiner Stimme, mit seinem Wesen, mit seinem Charme. Wow, der hat mich auch echt weggepustet.
Ich mag das auch, genau das, was du beschreibst. Da gibt es ja einige Videos, wo er dann in so einer Jeans mit irgendeinem Shirt da steht und er hat so gar nicht diesen, was heute so aufgepusht wird, diesen Glamour und diese Masken und was auch immer, gerade bei den weiblichen Artists ja auch. Nö, Jeans, T-Shirt und ich rocke hier das ganze Stadion. Und was ich total menschlich stark fand, war halt, das Ding war voll. Er kommt raus am Stock und sagt so, passt mal auf, ich hatte eine Operation, ich kann nicht mehr richtig stehen, ich werde das ganze Konzert sitzen, scheiß drauf, lasst uns jetzt einen schönen Abend haben. Und sich da hinzustellen vor 60.000 Leute, wow, Chapeau.
Aber echt, das musste erst mal bringen.
Vor dem ersten Song, Mucksmäuschen still, erstmal eine Ansage gemacht. Das ist für mich Authentizität, das kriegt tiefsten Respekt von mir.
Das ist es, das ist ehrlich, das ist da.
Mm. Na, sowas mag ich.
Mhm. Ja, es gab einer meiner Mentoren, der sagte mal den schönen Satz oder hat ihn immer wieder gepredigt, egal wo. Das Persönlichste ist immer das Beste.
Ja.
Und ich glaube, da ist so viel Wahrheit dran, weil egal, wo du es mit hinnimmst, ob du es auf die Bühne mitnimmst, aufs Mikro, vor die Kamera oder auch in ein Gespräch bestenfalls, wenn du da halt bei dir bleibst oder das kannst auch, wenn der Rahmen es natürlich auch hergibt oder man es irgendwie zusammenkriegt, dann wirst du damit Erfolg haben. Oder eben nicht und dann ist auch nicht schlimm, weil dann sind es nicht die Menschen, mit denen man auf einer Wellenlänge ist, glaube ich. Das kann natürlich dann auch passieren. Mm. Und was ich vorhin noch wissen wollte, sag mal, Wehrdienst? Du warst doch noch wehrpflichtig.
Du kennst dich gut aus.
Was war denn da eigentlich bei dir?
Ja, ich habe Zivildienst geleistet in der Behindertenwerkstatt für ein Jahr.
Wo?
Auch bei mir in der Heimat.
Ja.
Wir hatten 250 Angestellte, verschiedene Abteilungen und habe dort eigentlich, das hat mir menschlich, glaube ich, sehr gut getan. Das ist ein ganz anderes Umfeld als sozusagen, wo du vorher warst, wenn du auf dem Gymnasium bist. So menschlich ganz viel. Das war wirklich Malochertum. Da ziehst du eine echte Cargohose an, die Stahlkappen und gehst arbeiten mit behinderten Menschen. Und das hat mich fürs Leben geprägt, kann ich nicht anders sagen.
Was hast du da so für Tage gehabt? Was waren das für Abläufe? Oder für lange, wenn du sagst Malochertum, für anstrengende Schichten?
Ja, genau. Also es war wirklich so hier auf dem Laster sitzen und teilweise dann auch Stückzahlen. Wir haben so Starkstromstecker produziert und vielerlei andere Produkte und wirklich Fabrik da sein. Und ich habe dann auch, wir hatten 50 Leute oder so ungefähr in unserer Gruppe. Da war meistens ein Betreuer krank. Das heißt, ich hatte dann eine eigene Gruppe. Da musst du dann natürlich drauf achten, wie wer versorgt wird. Du kriegst viele, sehr, sehr viele Schicksale mit von Menschen, die du im Leben noch nie vorher irgendwie näher an dir dran gehabt hast. Und kriegst einfach mal einen anderen Überblick darüber, was so alles gibt.
Ich glaube, das ist auch echt, also dahingehend ist es schade, dass die Wehrpflicht abgeschafft wurde.
Ja.
Ich glaube, dass dieses Jahr, was die Kids heute geschenkt bekommen, ich meine, natürlich, wie willst du schätzen, wenn du es nicht anders kennst, so natürlich nicht, wie soll ich sagen, verschenkt ist, weil du kannst in dem Jahr ja auch, kannst ja ein freies Jahr nehmen, kannst ja reisen, kannst ja mal rausgehen. Jan Marchino hatte das neulich erzählt, der hat das toll gemacht nach der Schule. Einfach mal ein Jahr in die Welt, Rucksack und los ging's. Nach China, nach Nepal etc. So, wenn man das macht, natürlich toll. Aber klar, kannst natürlich auch direkt ins Berufsleben eintreten. Und dann wiederum ist es natürlich schade, dass du diese Möglichkeit nicht hast, denn diesen Einblick zu bekommen. Auch weil du sagtest gerade, ne, dass es dir so viel gebracht hat.
Ja, zwei Sachen. Also einerseits ist es seitdem so, egal, auch in Berlin war es immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel Behinderte sehe oder denke, die brauchen Hilfe, dass ich mich nie gescheut habe zu fragen und auch nie, sagen wir mal, den Rollstuhl rauszuschieben oder so. Das finde ich total super. Das ist wirklich diese Haltung, die man da hat, ist einfach im Alltagsleben in solchen Situationen anzupacken. Das gehört da einfach dazu. Und das Zweite, was ich dazu sagen will, ist, dass ich ja so ein Mensch bin, der Meinung ist, wenn du Bock hast, woanders zu wohnen oder rauszugehen oder zu reisen oder du willst irgendwie ein Haus in L.A. kaufen, mach es. Weil es ist nur ein Leben und du musst es durchziehen. Du musst es machen, ey.
Da sagst du was.
Mach es, weißt du? Guck mal, wir beide, wir sind jetzt auch schon, ne?
Ja, du hast dich hier vorne, ich bin nah dran.
Ja.
So, klar. Mhm.
Ja,
und da machst du dir schon Gedanken drüber. Ich kenne das sehr gut, dass du sagst, boah, wie wären das jetzt irgendwie nochmal irgendwie 20 Jahre zurück?
Ja.
Andere Entscheidungsmöglichkeiten, was würdest du genauso machen, was nicht? Mit dem Wissen von heute
natürlich. Ja, genau.
Und halt auch, wenn man sagt, naja, wer weiß, vielleicht ist die Halbzeit ja schon rum.
Ja.
Oder sie kommt erst noch, kann ja auch sein. Mhm. Aber es ist halt, diese Endlichkeit wird einem halt immer bewusster. Und ich glaube, je älter du wirst, umso heftiger wird das. Auch wenn man sich nicht permanent darauf fokussieren sollte, weil sonst wirst du ja unglücklich. Aber genau das, was du sagst, du hast nur diesen einen Schuss. Und das haben mir früher das auch schon Leute gesagt. Aber man versteht das nicht. Also ich habe es nicht verstanden in dem Alter. Und jetzt ist man irgendwie so an dem Punkt, wo man sagt, jetzt langsam begreife ich das erst.
Ja.
Und das sind so viele Sachen im Leben. Gibt es das bei dir auch so eine Punkte oder so, wo du sagst, ja, hat mir früher auch jemand gesagt, wusste ich nicht. Oder eben, dass du diesen Schritt gegangen bist auf so eine Entscheidung, mach es.
Ich glaube, manche Sachen sind einem gar nicht bewusst, wenn man mittendrin steckt. Also plötzlich hast du irgendwie super zu tun, bist schon irgendwie monatelang, weißt du, da wird das sein, da wird das sein. Ich mache die Sachen jetzt rein beruflich auch nochmal, ne? So Hörbuch, Hörspiel, das, da müssen wir das machen. Und irgendwann merkst du, boah, ich bin ja voll dabei. So, und hab's aber gar nicht wahrgenommen, wie ich von da nach da irgendwie gelangt bin. Es hat einfach so passiert.
Also du meinst das Level vom Erfolg einfach.
Genau, das merkst du ja auch nicht. Plötzlich sagst du, oh, schon wieder 12 Stunden, da schon wieder 12 Stunden gearbeitet. Ach, guck mal, wir machen im Juli das, im August steht das im Kalender. Und plötzlich, früher hat man sich gefreut, wenn, weiß ich nicht, in der Menge Ensemble, wenn du 5 Termine in der Woche hast.
Total.
Und heute sagst du, ach, guck mal, im September geht die Serie weiter, im Oktober das, da haben wir noch 3 Projekte. Das ist ja irgendwie manchmal, deswegen, das wollte ich auch noch sagen zu dem, was du gesagt hast, finde ich es einfach wichtig, manchmal innezuhalten und sich klar zu machen, wo stehe ich denn hier eigentlich? Mhm. Also sowohl in meinem beruflichen als auch in meinem privaten einfach. Wie geht's mir eigentlich gerade? Welche Menschen sind mir nahe und wie stehe ich zu dem und zu dem? Ich finde so viele Aspekte wichtig. Einfach.
Machst du das nebenbei oder hast du bewusst, setzt du dir Punkte, wo du sagst, jetzt ziehe ich mich mal zurück oder jetzt ziehe ich mal ein Resümee oder guck mal drauf? Oftmals braucht man ja auch etwas Abstand dazu.
Also ich bin ja, wie gesagt, jemand, der wirklich viel intensiv und gerne arbeitet, muss ich ehrlich sagen. Machen wir ja auch alles freiwillig, keiner zwingt uns. Das ist ja, ich finde immer, wenn Leute sich beschweren, ich habe so viel zu tun, dann sage ich immer, ja, dann sag doch was ab. Also das zwingt dich jetzt keiner. Ich habe nur für mich mal entdeckt, da es so ist, dass es gut ist, manchmal ein bisschen eine Woche Urlaub zu machen und wirklich auch aus diesem Umfeld rauszukommen. Ich bin ja zum Beispiel sehr gerne am Meer, wo ich dann einfach so für mich sortiere, wie es mir geht und was ich für Gedanken habe und für Gefühle auch. Ja.
Wo fährst du hin ans Meer?
Oh, das kommt immer drauf an. Das kann in Europa sein, das kann in den USA sein. Eine gewisse Weite ist mir da wichtig und ich brauche da auch nicht immer so viele Menschen dann um mich rum. Ein paar Freunde vielleicht mal hier und da, aber ist auch gut, da irgendwie mal so für mich nachzudenken.
Mhm. Und ja. Welche Ecke in Staaten? Oder also wenn du sagst Amerika, nee, eben hast du USA gesagt vorhin.
Ja.
Hast du, aber ich gehe mal davon. Gut. Ich gehe mal davon aus, dass du die USA meinst.
Ja, ja.
Welche Ecke ist es dann?
Ja, ich bin zum Beispiel gerne in Florida oder auch in Kalifornien. Florida bin ich relativ regelmäßig und mag einfach aus diversen Gründen die Gegend gerne.
Die Sonnenseite des Lebens.
Ja, genau. Also ich mag es schon, wenn es sehr warm ist, mitunter sehr heiß und man hat das Meer in der Nähe und auch menschlich gesehen eine gewisse Offenheit zumindest.
Da bist du in Berlin genau richtig.
Das knüpft wieder an das Thema an. Ne? Das ist ja da dann wieder ein anderes Miteinander und dem stehe ich eher positiv gegenüber.
Ja. Man sagt ja auch immer natürlich, Urlaub machen ist eine Sache, wo leben ist nochmal eine andere
natürlich
Sache.
Natürlich sind wir uns drüber einig.
Na klar.
Weil jetzt, gerade wenn es um Auszeit geht, wenn es darum geht, dass man es da mal ein bisschen angenehm haben möchte, finde ich solche Länder zum Reisen halt schön. Und natürlich ist es immer so, finde ich, wenn du die Sprache kannst, dass du anders unter die Menschen kommst.
Es öffnet dir die Tür.
Ja.
Die Sprache ist der Schlüssel.
Genau.
Zum Menschen, ja, zum Kontakt.
Ja, genau.
Also, liebe Hörerschaft, ne, wenn ihr das Meer mögt, wenn ihr nette und offene Menschen mögt, gutes Wetter, Sonne, Wärme, dann kommt auf jeden Fall nicht nach Berlin,
nee.
Weil das ist hier, ich glaube, viel Beton, viel Ruppigkeit und viel wirklich Kackwetter, um es mal auf Deutsch zu formulieren, in den letzten Jahren und verdammtes Grau.
Ja.
Irgendwie.
Auch na, aber die letzten Wochen war es doch Sonnenschein.
Naja, komm, naja, wie, ich weiß nicht. So sehr ich die Mutterstadt liebe, es hat auch echt manchmal, es ist wirklich schwer. So, also was du meinst, eine Meer, Weite,
ja.
So ist halt alles nicht so. Kein Meer, keine Weite. Tempelhofer Feld, okay, da vielleicht noch so ein bisschen irgendwie, aber ja, auch das hält sich in Grenzen.
Ja, oder ich bin auch gerne dann mal wieder in der Heimat einfach, wo ja. Ich glaube, man fühlt dann auch immer so seine Wurzeln und hat so Menschen von früher um sich rum, mitunter natürlich auch meine Familie dort und es tut einfach gut.
Wie oft fährst du nach Hause?
Ja, nicht so oft, aber ich nehme viel mit.
Okay.
Innerlich.
Okay.
Mehr als Weihnachten, wo verbringst du?
Ja, da bin ich gerne da. Wir hatten jetzt auch Schnee, wir waren dann auch auf der Piste, wir haben ja auch Skilifte und so. Also es ist wirklich so dieses Weihnachtsgefühl wie aus dem Film, dass die Flocken fallen und wir haben ja sehr, sehr, sehr starke Gegend von Tannenbäumen. Es werden ja viele Weihnachtsbäume angepflanzt bei uns und dann siehst du halt, dass Leute im Garten ihre Bäume mit Lichtern schmücken und so. Mhm. Das ist für mich Ja, das ist Heimat, das ist toll. Ja.
Das hast du in Berlin, hast du das auch nicht? Also du hast
die Anti-Werbung. Also kommt nicht her.
Das hast du, also im Speckgürtel, da hast du das schon. Du, das war ein Kameramann, ich weiß nicht, ich glaube, es war Schlosshotel Ort oder sowas, war gedreht haben. Und der Kameramann, nee, es war sogar bei den Roten Rosen. Und der meinte, der kam aus München und dann meinte ich noch irgendwann so, ja, München, ich weiß nicht, so als Berliner, ich tue mich da immer so schwer. Und der meinte immer, ja, wirklich, ist scheiße, ist wirklich nicht schön bei uns, bleib bloß. Weg. Kommt bloß nicht her. Es ist schon, nee, bleib mal weg aus München. Ich bin auch froh, wenn ich da alleine bin. So, gerade auch im Umfeld, weil es ist ja wirklich immer die Berge da unten. Das ist wirklich traumhaft.
Also Berlin ist für mich wirklich, wenn du mich fragst, wie hast du dich gefühlt? Das ist ein ganz komplexes Thema für mich. Ich wohne jetzt über 20 Jahre hier, bin im Herzen natürlich einfach ein Mensch aus einer anderen Region, die mich für immer geprägt hat. Bin viel gereist, wie gesagt, und habe viel gesehen und würde das jetzt auch nicht schlecht machen wollen, aber ich habe immer noch das Gefühl, auf bestimmte Aspekte von außen drauf zu gucken, weil es einfach nicht meine Herzheimat ist, ne? Das wird auch nie so sein, weil dafür bin ich einfach woanders aufgewachsen und irgendwie ist das auch in Ordnung. So, also ich würde jetzt gar nicht das so schwarz-weiß sagen, alle unfreundlich, das ist überhaupt nicht das Thema.
Nein,
ich bleibe immer irgendwie so ein Stück weit ein Fremder. Und wenn du mich jetzt zu einer bestimmten Stadt in NRW befragst, also wirst du halt andere Antworten bekommen, so wie wenn ich dich wahrscheinlich zu Friedrichshagen befrage oder so. Das ist einfach ein anderes Herzensgefühl.
Neben Olpe ist Lennestadt, ne?
Ja.
Genau.
Heimat meiner Großeltern.
Ah, du, ich habe da Theater gespielt.
Echt?
Das heißt, ja, Tournee halt.
Ach, witzig.
Viel Tourneetheater.
Ja.
Und im Osten ist halt immer kein Geld dafür.
Ja.
Aber im Westen, da hast du ja das Stammpublikum, die Abonnenten.
Die Abonnenten.
Und dann spielst du halt in der Stadthalle in Aschaffenburg oder halt in Lennestadt und so.
Ja, genau.
Wirklich ohne Quatsch, ich kenne sie fast alle. Ich kenne fast jede Stadt.
Ja.
150 Vorstellungen, der Name der Rose und andere Sachen.
Ja. Wir waren mit Rosen hast du es auch, ne? Rote Rosen,
stimmt, Name der Rose. Offensichtlich. irgendwas ist da.
Ist etwas mit Rosen? Okay, ich bin dabei.
Ja, gut.
Ja, machen wir.
So, Peter, und hast du denn, weil ich muss gestehen, ich bin nicht so der Hörbuchhörer.
Ja,
ich bin so eher der Sachbuchleser.
Ja.
Aber wenn ich dich jetzt frage und sage, Peter, wenn ich was von dir hören möchte, wo du sagst, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das kann ich jemandem wirklich ans Herz legen, welches Hörbuch sollen sich denn unsere HörerInnen anhören?
Ja, also es gibt so, natürlich, ich habe wirklich viele tolle Autoren, viele davon kenne ich inzwischen persönlich über all die Jahre, was sehr nett ist. Und Arne Dahl ist eine Krimireihe, Berger und Blum, da gibt es gerade das neue Hörbuch, der fünfte Teil davon. Die ist sehr gut geschrieben, weil er vermag es einfach sehr dicht, sehr psychologisch zu schreiben. Das ist schon eine Begabung. Antti Tuominen, ein Finne, schreibt super skurril.
Wie sie so sind, die Finnen?
Genau, total witzig.
Ja.
Kaninchenfaktor war jetzt für mich letztes Jahr so ein absolutes Highlight.
Der Name allein.
Ja, super cooles Buch. Also ich will eigentlich, darf man gar nichts sagen, weil er schlüpft in den Kopf eines Versicherungsmathematikers, dem Skurriles widerfährt. Sein Bruder verstirbt, er erbt einen Abenteuerpark. Allein die Geschichte ist ja schon skurril. Und dann entstehen unfassbare Verwicklungen. Super präzise geschrieben, ganz toll. Also sowas mag ich gerne. Und ansonsten mache ich ja noch relativ viel auch für Kinder und Jugendliche.
Cool.
Habe ich jetzt gerade einen Titel gemacht, Weltgeschichte. Zeit der Dunkelheit, HR2 Kultur, Hörbuchbestenliste, Platz 1 geholt damit.
Wow.
Das finde ich wiederum, wir haben jetzt den ersten gerade aufgenommen, Erster Weltkrieg, harter Tobak, gar keine Frage. Soll geeignet sein ab 9 Jahre, ist aber einfach wichtig, über sowas zu reden.
Ja.
Und da bin ich sehr, sehr aktiv eigentlich, solche Produktionen auch zu machen und zu pushen. Und irgendwie halte ich das einfach für sinnvoll.
Mhm. So,
und wir haben jetzt den ersten aufgenommen. In der Woche begann der Ukraine-Krieg. Es war eine harte Woche.
Timing.
Aber ich finde sowas sehr sinnvoll.
Mhm.
Ja, genau. Das sind Sachen, die ich wirklich gerne mache, die mich unfassbar herausfordern auf verschiedenen Ebenen auch dann. Genau, ansonsten David Jackson mag ich gerne, die Nathan Cody-Reihe, auch eine Liverpool-Krimi-Reihe mit unfassbar skurrilen Figuren. Was ich da so schön finde, das ist halt du kannst eigentlich am Anfang gar nicht mitraten, wer was ist oder verdächtig oder der Täter, weil es wird einfach ermittelt, es wird gemacht, es wird ein bisschen persönliche Geschichte erzählt und es ist unfassbar gut auch in der Sprache wieder. Und das fesselt mich immer, wenn einer einen so reinzieht. Ne?
Und Krimi geht immer.
Ich bin ein Krimi-Liebhaber, privat wie beruflich. Ja. Also wenn du mich fragst, was ist dein Favorite-Roman, dann sind es Krimis, ja. Mhm. Ich bin voll dabei. Mhm. Ist mir auch ganz egal, es gibt ja so viele Krimis, ne?
Du, ansonsten aber, würde der Tatort ja auch nicht heute noch laufen.
Aber ich lese im Hörbuch jetzt auch gerade wieder Krimi, immer her damit, ich bin dabei.
Okay.
Finde das super.
Ja. Gehst du also, Prima Vista mal ins Studio oder hast du ein bisschen Zeit?
Da nimmst du mir jetzt eine Frage vorweg, pass auf. Das ist aber, du sprichst es an, Peter, das ist, unbedingt möchte ich das gerne wissen. Wie, also bereitest du dich drauf vor? Ja. Wenn ja, wie? Und wie intensiv?
Genau, ich bereite mich drauf vor. Ich habe ja, wenn man so ein bisschen reinguckt, ich habe ja sehr viele Hörbücher gemacht. Es ist sehr viel und ist immer titelabhängig. Mancher verlangt eine unfassbar präzise Vorbereitung, weil er einfach sehr dicht ist, weil die Figuren sozusagen ja auch bestimmte Konzentration erfordern. Und manch anderer, dann kann man auch mal sagen, okay, worum, ja, ich guck mal auf die Seite, worum geht's? Figuren marker ich mir immer an.
Das sollte ich
nicht. Das mache ich immer. Ja. Spannungsbögen, Figuren, Haltungen, das mache ich immer. Ja, so ist es eigentlich. Und natürlich bei den, jetzt, was ich gerade erzählte, bei diesen Sachbüchern, das lese ich mir natürlich durch. Also, das ist natürlich, erfordert einen unfassbar präzisen Ton auch. Das wurde da auch, ich hatte heute noch ein Gespräch mit dem Verlag, weil jetzt der nächste da rauskommt von dieser historischen Reihe. Sie sagte auch, der Ton. Ich sage, ja, das ist ganz schwer, dass man nicht bewertend wird. Andererseits will man Menschen ja auch mitnehmen. Und den Ton musste dann aber auch stundenlang durchziehen, so.
Also, boah, schwierig.
Ich finde das, ich liebe das einfach sehr. Also, genau.
Und du, ohne dir zu viel Honig um den Bart zu schmieren, ums Maul zu schmieren? Geht beides, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Diese, ich bin ja auch wirklich auch ein Fan davon, wenn Produktionen, gerade auch Dokumentationen, gut gedacht sind und wenn das einfach alles stimmt. Und diese Planetendoku, weißt du, von welcher ich spreche?
Ja.
Weißt du, okay.
Natürlich.
Die neulich lief, ich weiß gar nicht, war es Arte? Ich glaube, es war auf jeden Fall eine gute Qualität. Mhm. Die stimmte einfach. Das stimmte. Und du kannst dem folgen und es ist alles logisch. Mhm. Weil du es eben als Sprecher, ist jetzt immer so ein lapidares Wort. Ich würde vielleicht lieber sagen, als Erzähler, als Lehrer oder als Erklärer, das einfach verstehst und du weißt, wovon du sprichst. Mhm. Und dann verstehe ich es als Zuschauer halt auch. Mhm. So, und das hast du nicht immer, finde ich. So, und
ja, da sehe ich so eine, also ich glaube, da sehe ich auch eine Parallele. Ich mache ja sehr viele Dokus als Kommentator und gleichzeitig auch Hörbuch. Es ist dann wirklich wie so eine Achterbahnfahrt, dass man einsteigt und dann abgeht's irgendwie. Ne? Der Gedanke diktiert, der Gedanke ist. Es geht dann einfach ab. Also okay. Ich versinke da drin. Und diese Doku, die du gerade ansprichst, ich hatte ja fast durchgängig gesprochen.
Ja.
Es war ja eigentlich Erzähler.
Ja.
Ich erinnere mich an die Aufnahmen. Es hat den Kopf sehr, sehr herausgefordert. Es war unfassbar packend für mich. Also ich habe es sehr, sehr gerne gemacht. Mhm. Ja. Und ja, es ist wieder das Thema, ne? Texte durch den Körper lassen, Gedanken zulassen. Das fasziniert mich unfassbar. Also
bist du ein ziemlich schneller oder guter Analytiker für diese Texte. Kann man das so sagen?
Dass ja, kann halt, schon sein, ja.
Dass du es halt, du siehst es, du liest es und nimmst es sofort auseinander und sortierst die Sachen an die richtige Stelle, um es dann halt zu reproduzieren mit dem Mund.
Es durchdringt mich sehr schnell.
Ja.
Also gestern haben wir auch, wie im Hörbuch, wie gesagt, habe ich dann auch sehr gekloppt, 130 Seiten. Und ich bin dann wie, ich vergesse die Zeit, ich verliere mich da drin dann. Das ist wirklich, dann ist nur noch der Gedanke, die Figur und oh, da geht's weiter und so. Es saugt mich voll rein. Das ist, kann ich gar nicht beschreiben. Das hört auch nicht auf. Ich habe jetzt über 200 Hörbücher gelesen. Kommt das nächste Skript, geht dieser Sog von vorne los. Und das finde ich unfassbar cool. Also ich bin da total begeistert von.
Ich glaube, das ist auch wirklich eine Begabung. Die kannst du, viele Sachen kann man lernen und trainieren, aber ich glaube, das ist etwas, was dir in die Wiege gelegt wird, wie sagt man es, dieses Gehen, dieses Talent dafür oder dieses Interesse. Du wolltest was sagen, Adam, entschuldige.
Und zwar Regie. Bei den Hörbüchern gehe ich mal davon aus, dass ihr keine Regie habt, ne?
Mal so, mal so. Also jetzt zum Beispiel bei dem historischen Titel hatte ich immer eine Regie. Mhm. Und es ist auch sehr, sehr hilfreich. Also es muss ja sehr, sehr präzise sein, die Gedanken. Und natürlich beim Sachbuch, wie gesagt, wieder dieser Ton, diese Ideen dahinter. Zum Beispiel in dieser Reihe versucht man sich dem Thema Weltkrieg anzunähern über Einzelschicksale. Mhm. Da sind dann zum Beispiel ist dann der Bomberpilot neben der Zwangsarbeiterin. Das sind ja ganz sensible Felder auch. Und da finde ich, natürlich mache ich mir dazu Gedanken, aber ich finde es schon auch gut, wenn da einer eingreift und sagt, da kannst du ein bisschen dramatischer und da mal eher so. Es war jetzt nicht so extrem, dass er viel eingegriffen hätte. Ich fand es trotzdem gut, dass er da ist, dass wir auch in den Pausen über den Text gesprochen haben. Es ist eine sehr, sehr intensive Zeit gewesen.
Aber du hast ja sehr viel zu bedenken. Also du, ja. Das Gehirn arbeitet ja in der Zeit auch wirklich auf Hochtouren, ja, auf 120%.
Total, ja.
Das wirst du ja abends wahrscheinlich auch merken, wenn du dann im Bett liegst.
Ja.
Und wenn du dann halt noch einen Dirigenten, sage ich mal, an der Seite hast, der sagt, du, da kannst du mal ein bisschen mehr oder da ein bisschen weniger.
Ja.
Natürlich hilft das wahnsinnig.
Ja, total.
Das ist super.
Ja, sind wir wieder beim Thema, nicht nur Texte sozusagen, sondern auch Stimmungen, so dass man einfach, ich mag es einfach, Texte aufzusaugen, zu durchdringen, zu besprechen. Das fasziniert mich einfach. Also ich kann es dir gar nicht anders erklären, wie sehr ich das liebe.
Ja.
Mit was für einer Leidenschaft. Ich denke, die mich erleben beim Hörbuch, die wissen das auch.
Ja, das ist mir so, das hörst und das merkst du.
Also. Wiedergegeben und ist einfach Hammer.
Wunderbar, dass du so eine Passion gefunden hast für dich.
Ist das denn, wenn du sagst, mit der Vorbereitung, ich will ja gar nicht so sehr auf das Thema Geld eingehen, aber...
aber doch.
Naja, pass auf, was ich wissen will oder worauf ich hinaus will, ist, es gibt ja viele Kollegen, die lesen so eine Dinger prima vista. Mhm. Es gibt manche, die machen das wirklich toll, die machen das gut. Es gibt aber auch einige, wo ich sage... Also da merke ich, dass du dich eben nicht drauf vorbereitet hast.
Ja, sollte
und,
nicht so sein.
Das höre ich oder ich höre halt vieles nicht. Mhm. So. Und jetzt muss man natürlich dabei bedenken, dass das, was man verdient oder was man bekommt für seine Leistung dort im Studio, ja eigentlich auch ganz viel Zeit, eben diese Vorbereitungszeit zu Hause beinhaltet, die ja so, wie soll ich sagen, besprochen eigentlich nicht vergütet wird.
Richtig.
So, das heißt, du hast ein Buch und du arbeitest dich da durch. Wie lange brauchst du da zu Hause?
Also mein Gedanke ist ehrlich gesagt dabei doppelte Zeit. Ne? Wenn ich jetzt der Titel, den ich gerade mache, wird am Ende 12, 13 Stunden gehen, rechne ich mit Vorbereitung, kann ich dann 24 Stunden rechnen. So, ne? Und
was ja schon schnell ist.
So gehe ich dann, ist schnell. Ich bin dann auch relativ schnell. Gibt auch mal jetzt bei einem einfacheren Buch die Möglichkeit, dass ich mal nur auf die Seite gucke, sage, okay, die und die und die Figur, dass der Gedanke weiter, weiter, weiter. So sauge ich das dann irgendwie ein. Aber so ist es halt. Also wenn ich das jetzt finanziell betrachte, ist, glaube ich, das Geld beim Synchron einfach schneller verdient. Mhm. Ne? Hat auch Spaß, macht riesigen Spaß. Aber ich finde irgendwie das schön, so verschiedene Sachen zu machen. Ne? Und das tauchst du da in die Figur ein, gibst der eine Stimme, du weißt, wovon ich rede. Das kannst ja auch dich darin versinken irgendwie so. Ne? Aber wenn du ein Buch hast und du kannst alle Figuren gestalten und die Spannungsbögen, es ist ja nochmal eine andere Arbeit. Also du hast natürlich auch das Coole daran ist, dass keiner sagt so, nächster Take, sondern du ziehst einfach dein Ding erstmal durch.
Dein Tempo, deine Geschwindigkeit,
genau.
Deine
ist
Bögen.
Cool. Also hat alles eine Faszination, ne? Du kennst das. Das ist beim Synchron auch cool, wenn du sagst, boah, der spielt das geil, ich kann das jetzt abnehmen und so. Es ist ja immer schön, wenn du einen super Schauspieler hast, dem du viel abnehmen kannst, finde ich. Ne?
Ist es.
Das ist das Geilste, finde ich. Es ist cooler, als wenn du irgendwie das Gefühl hast, naja, so gut ist er nicht, was könnte ich denn jetzt noch für einen Bogen machen, weil er spricht monoton die ganze Zeit. Weißt du so?
Ich mache mein eigenes Ding. Kann auch Spaß machen, aber
kann auch Spaß machen.
Auf Dauer.
Wenn es erlaubt ist, ja.
Aber liebe Hörerschaft, wer jetzt noch keinen Bock hat auf ein Hörbuch von Peter, also ich persönlich, ich glaube, ich muss heute Abend mal gucken, irgendwie, was ich mir dann da mal so, ich mir so reinziehe. In meiner Osterzeit jetzt, vor der Tür steht, dem weiß ich jetzt auch nicht mehr zu helfen. Also danke für den Einblick dafür,
Peter.
Das ist wirklich toll.
Ja.
Weil das hat man ja auch nicht alle Tage, dass du halt jemanden hier hast, der halt wirklich so leidenschaftlich dahinter steckt und das mit so viel Freude und so viel Spaß macht wie du. Nicht, dass andere Kollegen das nicht auch haben, aber so wie du es erzählst, hatten wir glaube ich noch keinen hier, ne? Der so viel von Hörbuch geschwärmt hat, von der Arbeit damit und daran.
Ich glaube, Peter ist auch bisher der intensiv halt Hörbücher von unseren Gästen. Mhm. So. einliest.
Ja, ich glaube, viele sind eher im Synchron verankert als auf der anderen Sparte. Nicht, dass sie das nicht auch machen, aber... Ja,
ich synchronisiere gerade auch viel, muss ich natürlich auch sagen.
Ja.
Ich glaube, bin einfach intensiv in dem, was ich mache. Also das.
Wie viele Stunden liest du am Stück Hörbuch? Was ist das so? Sind das 8 Stunden oder sagst du, nee, nach 4 ist Feierabend? Oder?
Ich mache immer weiter, bis wir irgendwann verabreden, wir hören jetzt mal auf.
Okay.
Also wir haben zum Beispiel jetzt die Tage, dann irgendwie, musste ein Tag abgesagt werden, deswegen machen wir es ja jetzt mit einem Tag weniger und ich habe dann auch die letzten, wir fangen jetzt morgen wieder nachmittags an, gestern war es auch so, dann abends nochmal richtig Gas gegeben, weißt du, du fängst um 14 Uhr an und denkst um 18 Uhr, ist ja auch schon Abend und dann haben wir aber nochmal durch Zunder gegeben irgendwie und dann... Weiß ich nicht, dann könnte ich immer weitermachen.
Aber wann habt ihr aufgehört?
Da habe ich mal auf die Uhr gesagt, okay, jetzt ist 8, ja gut, okay, komm, lassen wir es für heute.
Also
okay.
4 bis 6 Stunden?
Also 6 Stunden mache ich auf jeden Fall. Die mache ich auf jeden Fall.
Heftig. Also nicht, dass man andere Arbeiten schmälern möchte, aber jeder kennt das, wenn dir keiner permanent über die Schulter guckt, dann kannst du halt auch mal durchatmen oder kannst halt auch mal kurz entspannen oder dich auf was anderes fokussieren. Die Schwierigkeit bei dem Ding hier ist natürlich, dir gucken immer 1, 2 oder sogar 3 Leute über die Schulter. Die ganze Zeit. Das ist wie wenn der Chef hinter dir steht und immer guckt, was du jetzt gerade machst.
Genau.
So. Und halt auch erwartet, dass du immer 100% gibst, wenn nicht mehr.
Man läuft ja auch Gefahr halt irgendwie, sich dann auf einen Holzweg zu begeben. Also das ist halt irgendwie zweifach, dreifach kontrolliert wird, muss nicht von Nachteil sein.
Absolut.
Weißt du? Weil wenn du halt völlig so in deiner Materie bist und aber, sagen wir mal, beginnst halt abzubauen, aber du selber spürst das nicht, merkst das nicht. Und dann ist es halt irgendwie hilfreich, wo dann ein anderer sagt, du, Peter, lass mal jetzt gut sein. Komm, wir hören mal jetzt auf oder machen jetzt mal eine Pause.
Ja.
Also muss nicht von Nachteil sein.
Ist richtig. Aber ich glaube, es ist auch super cool, wenn man nach einer gewissen Erfahrung in dem Job sich selbst gut einzuschätzen. Weißt du, mir geht's jetzt so, ich kann das jetzt leisten, das nicht und so. Das gehört ja da auch irgendwie bei dieser Arbeit dann dazu. Ich merke einen Unterschied auch zum Synchron, dass... ich sag mal, beim Hörbuch bin ich ja letztlich die Produktion. Wenn ich stoppe, stoppt die Produktion. Beim Synchron ist ja, finde ich, total cool, dass du manchmal irgendwie hast 150 Takes auf der Dispo, kommt aber eben mal einer rein, der noch 5 machen muss. Dann denkst du, ach cool, ich relax mal eine Runde, er macht seine 5 Takes, lasst euch Zeit und so. Das hast du da natürlich nicht. Also wenn ich Ruhe brauche, dann ist Stopp. So. Hat ja alles was für sich, ne? Also ich liebe einfach alles. Ich find's einfach super.
Ach cool, schön, mit welcher Freude du da dran bist.
Ja.
Das merkt man. Ja.
Cool, nee, klar.
Und sag mal, drehen tust du gerade nicht?
Nee, genau, ich bin zwar noch in der Agentur, aber es kamen teilweise Anfragen aus, würde ich mal sagen, relativ kurzfristig. Und die Planungen sind ja beim Synchron vor allem auch in Serien, du kennst das, dass man dann weiß, okay, da kommt die neue Staffel, da ist das. Und das trage ich mir natürlich alles ein, genauso die Bücher drumherum, die Hörspiele. Ja, und dann ist das eben mal nicht mal eben möglich, da so und so lange wegzubleiben. Und ich arbeite einfach unfassbar gerne mit Stimme. Mhm. Insofern hat sich dieser Weg dann auch so bereitet.
Du machst ja auch Regie, ne?
Ja, auch noch.
Synchronregie, dann als Synchronsprecher und dann für Hörbücher.
Hörbücher mache ich noch, Kommentar für Dokus.
Ja. Und schlafen tust du wann?
Ja, wenn dann noch... Zeit übrig.
In der 25. Stunde.
Ja, manchmal ist es dann schon spät aber so ist es halt. Also.
Aber du kommst damit klar, ja? Auch wenn du sagst, irgendwie mal weniger Schlaf oder so?
Ja, auch das. Ich bin ja sowieso mal früh wach. Ich bin so um 6, 7.
Bist du mal so früh aufstehen?
Ja, am Start.
Hör auf.
Genau, da höre ich dann auch schon mal ein Hörspiel. Ist wirklich so.
Während er schwimmt, weißt du?
Genau.
Hat er seinen Discman dabei.
Ja, Discman, genau.
Da sind wir wieder bei den 80ern.
Ja.
Also der Discman, das ist so ein Ding, ja. Das ist wie so ein, wenn ich jetzt sage Walkman, ist auch Quatsch.
Aber Discman kam ja in die 90er.
Ne? Ja, genau, ja. 90er, voll, ja.
80er wäre
genau.
Walkman. Und Discman, ja, ist nur Sony. Alles andere sind tragbare Kassetten oder CD-Abspielgeräte.
Ich wollte den Namen jetzt nicht sagen.
Ja. Dürfen wir. Nee, alles andere sind tragbare Kassetten oder halt ein tragbare CD-Abspielgerät. Discman ist patentierter Markenname, ist nur Sony. It's a Sony.
Das ist richtig,
ja.
Wieder was gelernt, siehst du?
Ja, aber mal, was mich mal interessiert, kennst du das nicht, dass man so, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine neue Produktion anfange, von der ich weiß, das wird jetzt ein toller Schauspieler und das wird groß, ne?
Ja.
Wie jetzt damals bei Loki oder so, ja, dass ich dann mich schon am Abend vorher auch freue oder dass ich dann nachts davon träume und denke, oh, das wird cool, das wird Spaß. Mhm. Kennst du das, dass man da so, also ich bin da so drauf,
ja,
ne? Das ist, wow, das wird cool, ja?
Mit dem Träumen, das kenne ich nicht, aber natürlich kenne ich das, dass man sich wahnsinnig drauf freut, aber halt auch gleichzeitig habe ich dann immer wahnsinnig Respekt. So, also es ist so eine Mischung aus Vorfreude und aber auch, doch ein Teil Schiss sogar, weil du weißt, oh, was kann auch schief gehen. Habe ich auch schon erlebt. Man hat sich darauf gefreut. Erster Job des Jahres. Bab, hier hast du schon mal gesprochen. Toller Film irgendwie und du gibst Gas und der Regisseur sagt, du, ganz ehrlich, nach 4 Takes so, habe ich mir anders vorgestellt. Irgendwie sei mir nicht böse, wir müssen umbesetzen. Und dann ist die Enttäuschung natürlich sehr groß. Und man weiß ja nicht, was passiert. So, es kann halt klappen und dann ist es mega, das hatte ich halt auch klar und dann freust du dich darauf. Aber es kann halt auch mal anders sein. Und diese Ambivalenz dazwischen, die macht natürlich auch den gewissen Thrill aus. Und das spielt alles ringsherum natürlich gar keine Rolle. Also ob du jetzt da mehr oder weniger Geld verdienst, ist halt scheißegal.
Richtig.
Sondern da zählt halt erstmal nur das eine und alles andere kommt dann irgendwann später.
So. Also ich finde total, ich denke da gerade, wo du das sagst, an so einen Satz von einer Schauspielschule, den ich nie vergessen werde. Da ging es nämlich auch um Textarbeit und Konzentration. Und da sagte unser Schauspieler, sag mal, hier der und der, konzentriert euch nicht. Und ich habe gesagt, wieso? Wir sind hier, wir sind Vorbereiter, haben Text gelernt, wir konzentrieren uns. Ich sagte, nee, das ist nicht Konzentration. Konzentration ist, hast du mal ein Kind beobachtet, was etwas macht und immer wieder macht und intensiv und du sprichst das Kind an und es versinkt darin? Das ist Konzentration und das will ich hier sehen. Ne? Hm. Und das, glaube ich, habe ich mir mühselig antrainiert, weil ich ein Mensch bin, der viel nachdenkt. In dem Moment, wo ich dann da bin, die Außenwelt ein Stück weit auszublenden, damit du das Beste in dem Moment aus dir rausholen kannst, ne? Musst du ein Stück weit sozusagen, ja, das Äußere wegblenden. Was so weit gehen kann, dass ich mit meinem Team in dem Moment vielleicht gar nicht so viel rede, weil ich mich so fokussiere darauf. So.
Ja.
Es erfordert es irgendwann, finde ich.
Manchmal ist es so, zum Beispiel, dann gibt es so Schlüsselmomente, wo man halt den Take aufnimmt, selbst als Tonmeister, dass ich dann wirklich die Konzentration halt irgendwie darauf so fokussiere, dann schließe ich meine Augen. Ich bin dann nur noch mit den Ohren anwesend in dem Raum. Und fahre dann halt den Pegel, fahre ich mit, aber halt die Augen und so weiter überhaupt gar nicht auf das Bild gerichtet. Nur noch die Ohren und die volle Konzentration. Manchmal erfordert es, dass man... Und dann merke ich auch, wie angespannt ich dann bin. Weißt du, halt irgendwie so diese Grundspannung, wie ich dann halt hier, als ob ich am Mikrofon stehen würde und dann halt irgendwie hier mein Zwerchfell, halt irgendwie so total... Unter Spannung.
Das ist ja interessant, das hast du auch als Tonmeister. Geil.
Finde ich auch.
Und, also, es ist, manchmal erwische ich mich damit so, dass ich dann sage: Alter. So.
Ach, verrückt. Ja. Hätte ich nicht gedacht, weil ihr seht immer so, liebe Hörerinnen, die manche von euch kennen das, manche auch nicht, aber ne, wir stehen hinter der Scheibe, du guckst durch, du siehst den Regisseur und den Tonmeister. Der Regisseur hat meistens ja ein Buch oder einen Laptop dann vor sich und der Tonmeister hat natürlich das Mischpult und die ganzen Regler und die Tastatur, viele Knöpfe, alles blinkt und leuchtet und so. und was aber denn halt da passiert, die meisten Tonmeister, die, was ich so wahrnehme, ne, sind oftmals so Typen, die sitzen halt dahinter, mega entspannt irgendwie und fahren da ihr Ding so und drücken auf den Knopf. Aber dass sowas halt in dir drin passiert, das kriegst du hinter der Scheibe ja nicht mit, weil du bist mit deinem eigenen Scheiß da beschäftigt, das ist zu 100%. Aber das ist sehr interessant, Adam. Wusste ich nicht, war mir nicht bewusst.
Ab und an kommt es halt irgendwie dazu. Ich meine, es ist ja halt auch, was für eine Produktion man halt irgendwie bearbeitet. Halt ist es, wenn du halt irgendwie so einen anspruchsvollen Film hast, wo halt wirklich jedes Gewerk zu 100% beansprucht wird, weißt du, dann kannst du nicht hier Larifari-Arbeit, weißt du, wenn das ist respektlos gegenüber allen anderen, wenn du dann halt hier, weiß ich nicht, mit Gummibärchen im Mund, weißt du, halt irgendwie so, by the way, halt irgendwie so arbeitest. Nee, das ist dann, klar, dann ist man natürlich halt auch voll und ganz bei der Sache. Und wie gesagt, ich erwische mich dann halt irgendwie selber da mit meiner Haltung.
Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich immer wieder da gerne erzähle in dem Zusammenhang. Ich habe eine Serie gemacht, eine ganz sensible Geschichte, auch eine Familiengeschichte. Die waren dann, ich kürze jetzt mal ab, die waren dann irgendwie abends beim Lagerfeuer und haben sich halt so ganz sensibel die Erinnerungen erzählt der Kindheit. Jetzt kommt ein Moment, den du bestimmt auch kennst, Oskar. Und zwar war dann zwischen den Takes hat der Regisseur sich mit der Cutterin immer so privat unterhalten. Ne? Also es war dann irgendwie so, Szene war dann so, ja, ich habe jahrelang an dich gedacht und so, weißt du, so irgendwie ja. Mit Träne im Auge ja. Und so. Und sie, ja, ich habe ja im Garten jetzt schon eine Stiefmütterchen. Dann ging das und dann hat, weißt du, und dann, mein Hund, der ist ja auch süß. Und, dann, und vier, meine Schwester, ich habe sie sehr geliebt. Und, so. Und denkst du, Alter, ey, am liebsten, also es ist für mich eine gute Regie oder wie Etem sagt, auch ein Ton spürt, wenn die sensiblen Momente da sind, wo du dich einfach fokussieren musst. Wo diese Gespräche für mich einfach störend sind und mich einfach rausbringen. So, ne? Es war unfassbar anstrengend und ich war danach platt nicht von der Arbeit, sondern von diesen Zwischengesprächen. Und ich finde es manchmal nicht leicht, wie man sich dazu verhält.
Mhm. Ja, weil es halt immer wieder abgelenkt.
Total.
Du musst dann halt immer wieder in diese Rolle kommen.
Genau.
Und dann halt mit den Anschluss wieder halt erwischen zu können. Ne?
Und ich bin da schließe ich an das an, was Fabian eben sagte. Weil da habe ich das Gefühl, ja, die anderen, okay, die sind jetzt als Person da, die müssen nicht in eine Figur reinschlüpfen, können natürlich über ihre Stiefmütterchen reden, aber ich versuche hier gerade irgendwie einen sensiblen Moment wiederherzustellen. Immer wieder und werde ständig daran unterbrochen. Finde ich unfassbar schwierig manchmal.
Ist es. Kostet ganz viel Kraft.
Ja.
Und ich meine, du hast ja oftmals, also ja, natürlich nimmst du immer so eine Sachen aus dir selber raus. Also gerade auch bei emotional schwierigen Szenen, wenn die jetzt wirklich ihre Seele auskotzen und heulen und sowas. Du machst das halt mit vor dem Mikro. So, es gibt natürlich dann da Abstufung, klar. Wie intensiv ist das? Ist das nur ein bisschen oder sind das nur zwei kurze Momente oder ist das halt eine ganze Szene über, die sich aufbaut, die einen Bogen hat, die einen Klimax hat und so weiter. Umso sensibler musst du ja damit umgehen und umso schwieriger ist es ja auch. Gibt immer so zwei Sachen. Ich denke oftmals auch, wenn zu viel teilgenommen wird an der Sache, denke ich auch, Leute, wir müssen es nicht übertreiben. Also ich verstehe und ich finde es auch immer gut, wenn die Regie oder halt das ganze Team dabei ist, einen unterstützt so. Aber wenn halt auch so eine heftige oder eine emotionale Szene halt dann alle auf einmal ganz betroffen macht und alle nur so mit dir umgehen, denke ich auch, Leute, also auch das bringt mich jetzt raus, weil es jetzt irgendwie ein Ticken zu viel ist. So. lasst uns einfach genau das, was du eben sagtest, diese privaten Gespräche bitte einfach nur unterbinden und lass uns durchziehen, weil jedes Mal, wenn wir halt wieder noch ein Take, noch mal was wiederholen, und du musst halt immer wieder diese Träne dir aus dir rausholen und sowas, zum einen ist es anstrengend, zum anderen wird es mit jeder Aufnahme nicht besser.
Nee.
Also die erste ist oftmals, nicht immer, aber oftmals die beste, weil du bist in der Stimmung, du siehst ja den Take einmal vorher, oftmals ist es ja auch emotional berührend, da ist dann immer auch noch, wie ihr es kennt, ne, die Musik dahinter, so die Musik, auch die nimmt dich ja mit, die hören wir ja nicht, wenn wir das spielen. Da ist ja nur Stille. So, und das musste ja dir irgendwie in deinen Schädel hämmern.
Weißt du, wer mir gerade einfällt?
Warten.
Benny Wolfgarten.
Ja.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus an Benny. Wir haben ja vor Weihnachten hatten wir bei Ayuno die süßen Magnolien aufgenommen.
Sweet und da spreche ich ja mit, den sensibel. Wieder eine sehr sensible Rolle. Ja.
Und seine Partnerin oder beziehungsweise die zukünftige Partnerin, die von Anke Reitzenstein hervorragend super gespielt wurde. Und dann haben wir das dann halt aufgenommen. Und dann, wenn die Szene dann halt komplettiert wurde, dann durften wir uns das halt dann schön angucken. Mhm. Und dann ist es dann halt immer so, Danny ging dann immer auf. Ah,
schön. Finde ich super.
Ja, wenn man da mit Liebe und Leidenschaft dahinter ist, ne, ist dann schon toll.
Mhm.
Pathos Benny. Grüße an dich.
Grüße, mein Lieber. Bald geht's weiter, dritte Staffel.
Ich glaube, ich bin dann Arzt oder so.
Ja, du bist der Arzt.
Ich bin Arzt in der Serie.
Genau, und du hilfst ihr ja halt, die will ja schwanger werden, ne? Und
genau.
Jetzt geht's aber los.
Ja, genau, die wird aber halt, die hat da Probleme und du hilfst ihr.
Und ich bin der traumatisierte Koch.
Genau, du bist der
traurige Geschichte.
Und jetzt merkt man schon wieder, wie klein unsere Branche eigentlich ist.
Weil
wir alle drei, weißt du, haben alle mit dem Ding zu tun irgendwie. Früher oder später lutschten wir alle am gleichen Stock.
Sozusagen. Ja, genau. Lustig, ey. Ja, aber sag mal, würdest du dann was sagen? Würdest du sagen, ey Leute, ich brauche jetzt mal Konzentration?
Ja. Absolut, cool. Absolut. Cool. Also es würde auch eine Weile dauern. So oftmals sind es so, wenn so ein Gag mal ist, okay,
ja, klar,
weil du willst ja auch nicht, wenn du jetzt die Stimme erhebst und das und dein Problem kommunizierst, ist die Energie ja auch schon wieder weg. Dann richtest du dich ja auch auf eine andere Sache. Mhm. Passiert das einmal, gut. Ist es ein zweites Mal, da werde ich dann schon unruhig, so, aber halte mich vielleicht auch noch zurück, weil ich denke, sie werden es ja wahrscheinlich merken oder sowas. Mhm. Wenn es aber dann weitergeht, dann sage ich was.
Super,
aber es, klasse. Aber auch das braucht halt Zeit. Also das ist, manch einer ist da vielleicht auch noch besser und sagt von vornherein, Leute, lasst uns hier irgendwie so und so und so, das sind meine Rahmenbedingungen und jetzt geht's los. Schlimm ist immer danach, bei so einer Szene, ich brauche immer ein Taschentuch. Mhm. Weil mir schießt dann auch mal der Schnotter in der Nase und so weiter. Also ganz normal, jetzt ein natürlicher Prozess. Mhm. Wenn der Tränchen macht und bei mir auch Tränchen kommen, dann kommt doch Schnotter in der Nase. Und dann muss ich danach immer kurz mal unterbrechen und sagen, Leute, ich brauche mal hier bitte ein Taschentuch, hat mal inner und einmal ausschneuzen. Und wenn dann die nächste Szene von mir aus, der im zweiten Teil des Filmes ist, ne? Und am bestenfalls dann, ach, so eine ganz lustige, und du bist ja hier und wir könnten ja mal. Und Mensch, Junge, komm doch mal her, ein Bier trinken. Den Bruch zu schauen, puh, das ist auch mal so, also einmal schnauben, vielleicht auch einmal durchatmen, das mal, komm, wir machen mal kurz 5 Minuten Pause.
Finde ich schon
ist
gut,
eigentlich immer gut,
hilft eigentlich. Eigentlich fühlt man, glaube ich, schon, wenn man dann mal ein Päuschen braucht zum Durchatmen, finde ich schon wichtig.
Machst du auch denn?
Ja, ich mache das auch, also nach so einer emotionalen Szene würde ich auch sagen, so, ich brauche jetzt mal einen Moment für mich und finde das wichtig, das zu, weil, ich meine, letztlich sollte man was sagen, weil es geht ja darum, dass sozusagen alle daran arbeiten, dass das Beste in dem Moment rausgeholt wird. Wir sind ja zum Arbeiten hier. Genau, das würde ich auch, ja. Aber manchmal sage ich vielleicht auch nichts, sollte es aber tun, denke ich mir so.
Aber du bist doch ein sehr empathischer Mensch. Du hast doch ein gutes Gefühl für Schwingungen.
Total, genau. Also ich kam neulich mal morgens irgendwo hin und ich spürte, dass die sie schon seit ein paar Tagen da im Streit liegen, das Team. Ja. Ich musste das erstmal ansprechen. Ich kann nicht unter so einer Spannung, wenn das über meinen Kopf hinweg geht, arbeiten. Das fällt mir schwer. Weißt du?
Wie hast du das gemacht?
Hey, also ich habe das Gefühl, hier ist schon seit Tagen ist hier ein Konflikt im Raum. Also was ist denn jetzt los? Habe ich das so gesagt. Und so war es dann auch.
Warst du als Sprecher im Studio oder als?
Als Sprecher im Studio, ja.
Und das war zwischen, müssen wir keine Namen nennen.
Cutter und Regie.
Okay.
Es geht ja immer bei deinen Kopf, ne?
Genau.
Diese Keifereien oder diese bissigen Bemerkungen und so, ich kann mich da nicht.
Er muss es ausbaden dann.
Ja es geht durch meinen Kopf hindurch. Ja. Finde ich schwierig als Arbeitsatmosphäre.
Konntet ihr das klären?
Nee, die Lösung war dann irgendwie, ich habe meinen Job durchgezogen und die beiden haben dann sich entschieden, nicht mehr viel miteinander zu reden.
Was ja auch zu Lasten letztlich der Qualität geht. Ne? Ich glaube halt sowohl Regie, die dann sagen könnte, pass auf, die war zwar super synchron, aber hat mir vom Spiel vielleicht noch nicht gefallen oder ich fände es schöner, wenn du hinten raus noch ein bisschen mehr, was weiß ich, spinne jetzt Emotionen oder ein bisschen mehr Freude zeigen könntest, nimm mal ein Lächeln mit rein, sagt der Regisseur dann vielleicht eher, wie du eben sagtest, nischt. Sagt der, ist okay, nimm mal den nächsten. Oder der Schnittmeister, Schnittmeisterin würde vielleicht unter anderen Umständen nochmal sagen, du, gib mir mal noch eine, wo du vorne vielleicht ein bisschen breiter bist und mach dann noch mal eine mit den kleinen Zögerer. Sprech die Pause nicht durch, sondern einen minigen gedachten Zögerer und einen kleinen Atmer vielleicht und dann zieh's durch. Sind es natürlich jetzt sehr, sehr spezifische Anweisungen, die passieren jetzt nur in meinem Kopf.
Merkst du, da läuft
Aber, wenn das dann stecken gelassen wird und du natürlich dann nur ein leises hörst, genau diese Spannung, diese Emotion, die dann da stattfindet, das spürst du ja und dann bist du ja schon abgelenkt.
Genau. Ja, es ging da auch ums Buch, was halt nicht so gut war. Und ich bin da immer relativ schnell mit Ideen. Ja. Meine das auch nur positiv, der Cutter war ähnlich drauf. Bis dann der Satz kam, ich will, dass das Buch nicht mehr kommentiert wird. Na gut, da machst du halt Heart of Fear, bitteschön. Aber ich finde, eigentlich sollte es immer darum gehen, das bestmögliche Produkt rauszuholen.
Das ist so, dieser Spagat ist mir auch neulich, oder wird mir immer mal wieder bewusst, dass wir uns hier in einem Geschäft bewegen.
Richtig.
Wo es in erster Linie erstmal um Zahlen geht und um Gewinn. Und dann irgendwann, dann kommen wir mit unserer Kunst. Und ich glaube, das wissen irgendwie alle in dem Gewerk, aber so wie du eben sagtest, jeder von uns versucht ja, von den Künstlern besonders, da würde ich alle, die halt in diesem Schaffensprozess beteiligt sind, mit einbeziehen, versucht ja das Beste eigentlich rauszubekommen.
Ja, ja.
Und dann letztlich müssen wir aber, richtet sich diese Kunst halt eben nach dem Brot, also nach den Zahlen. Und wenn halt dafür nur so viel Zeit da ist und wir halt nicht mehr Zeit haben, um etwas besser zu machen, dann können wir es halt auch nicht besser machen. Was denn oftmals richtig schade ist, weil du eben sagst, oh Mensch, wir hätten das Produkt eigentlich noch besser machen können, aber aus manchen Gründen ging es halt nicht.
Schade. Ja, genau. Ein Stück weit ist es ja auch eine Zeiterscheinung, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit arbeiten.
Das stimmt.
Wir beide sprechen ja auch relativ viel Serie, die schnell released wird, schnell gemacht wird. Wir wissen, wovon wir reden und denke, das ist dann einfach so, ja. Das ist die Entwicklung der Welt der letzten Jahre und das ist auch okay.
Genau. Die Zeit schreitet voran.
Ja.
Peter.
Ja.
Sag mir mal noch, Loki, ich meine, du hast ja jetzt da wirklich so ein Riesending, hingepflastert oder mehrere Sachen. Du warst ja in vielen Filmen, in Serien sozusagen da jetzt vertreten. Und ich weiß ja, vertraglich darf man ja immer nicht viel erzählen, aber ist denn von dir da noch was zu erwarten? Kommt da noch mehr? Weißt du da schon mehr als wir?
Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Serie fortgesetzt wird. Damit erzähle ich jetzt kein Geheimnis. Die wird im Sommer beginnen, die Dreharbeiten zur zweiten Staffel.
Cool.
Und ich weiß auch noch mehr, worüber ich aber nicht reden darf, was Tom Hiddleston betrifft.
Okay, cool.
Genau, das wird auch dann bald passieren. Hat aber jetzt da nichts mit diesem Universum zu tun. Ist einfach so. Und ich bin jetzt, glaube ich, 12 Jahre dabei, habe ja nicht nur diese ganzen Filme gemacht wie Avengers und Thor, sondern halt auch unfassbar viele Serien als Loki, also von Spider-Man über Hulk und was weiß ich alles.
Weihnachts-Special,
genau, und Computerspiele und sogar Autowerbung und alles voll. Und er ist einfach ein fantastischer Schauspieler. Es ist immer wieder, ich habe neulich dann auch bei den Aufnahmen zu Loki parallel noch eine andere Serie gemacht. Die war auch okay, das war eine Krimiserie. Aber was der Mann da spielt, das ist einfach schon zu Recht ein Weltstar, muss man ganz ehrlich sagen. Kennst du, man spürt das einfach. Sagt, bei dem, der hat sich was überlegt, das geht durch den Körper, das geht durch den Geist. Oder wie Adam eben sagte, man spürt, der hat das Zwerchfell. Ne? Das ist schon, schon besonders. Also,
Okay. Du, wir sind gespannt, was da noch von dir kommt. Egal, ob es jetzt Hörbuch angeht, ob es Loki angeht oder ob es tolle Dokumentationen angeht. Ja, ich bin wirklich sehr erfreut und darüber, dass du bei uns bist und aber auch halt, dass da von dir hoffentlich noch viel zu erwarten ist.
Ja, danke.
Was da so um die Ecke kommen kann und wird, hoffentlich.
Ja. Vielen Dank.
Peter, an dieser Stelle machen wir jetzt einen Break und ich meine, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auch mal wieder hier auf diesem Stuhl, wenn es dir Spaß gemacht hat. Und bestimmt gibt es auch noch die ein oder andere Frage, die wir in dieser relativ kurzen Zeit jetzt nicht beantworten konnten, die unsere Fans noch haben und an dich stellen wollen. Oder eben, die wir noch haben oder die uns noch einfällt. Und dann, Peter, dann nimm dich in Acht und dann werde ich dich wieder anrufen und dann werde ich wieder gucken, ob wir irgendwie es organisiert kriegen, dass du hier bei uns vorbeikommst auf diesen Stuhl.
Was wir offensichtlich schaffen.
Ich hatte eigentlich zu Beginn, wo wir halt über Hip-Hop und so weiter gesprochen hatten und mir ist halt in den Sinn gekommen, ob wir nicht eventuell mal uns aufrappeln und dann mal einen Track aufnehmen oder zusammen produzieren, geil, machen.
Ey, ich irgendwie bin am Start, Mann.
Boah, fett.
Ja? Ich schreibe immer noch, bin dabei.
Geil.
Ey, vielen, Mann.
Gut.
Wir reden gleich
nach dieser darüber. Nach dieser Episode wird darüber jetzt nochmal gesprochen und verhandelt. Und alle weiteren Ideen, Wünsche und sowas, bitte Instagram in unser Postfach und in die Kommentare und in die Textspalten. Wir freuen uns darüber. Und in diesem Sinne verbleiben wir erstmal mit einem großen, großen, großen Dank, Peter, an dich, dass du hier bei uns warst. Und hoffentlich auf ganz bald.
Danke für die Einladung. Macht's gut.
Wir hören uns. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.